Die gesamte Vielfalt des Rock gibt's nur bei Radio Bob. Mehr als 40 Streams für wirklich jeden Rockgeschmack. Von Grunge über Heavy Metal bis Mittelalter-Rock ist einfach alles dabei, was richtig reinhaut. Dazu immer die aktuellsten Rock-News, exklusive Interviews, spannende Podcasts von und mit euren Lieblings-Rockbands und noch so vieles mehr. Das alles gibt's auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Hey, it's Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line. Because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts ist angesagt. Wir haben das Jahr 2021 noch, wo wir es aufnehmen. Aber vergleichbare Podcasts zu vergleichbaren Themen haben sowohl ich als auch mein werter und sehr hochgeschätzter Gast, weil wir die hier schon häufig gemacht. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
Hallo Gregor und hallo ihr da draußen, die ihr uns heute zuhört, wie wir eine weitere Nintendo-Konsole zu einem 15. Geburtstag hier beglückwünschen werden. Und ich erinnere mich daran, Gregor, beziehungsweise hast du es mir auch im Vorfeld nochmal gesagt, das haben wir sogar schon fürs N64 zum gleichen Geburtstag gemacht, zu dessen 15. vor 10 Jahren. Dann GameCube, weiß ich gar nicht, ob du da den 15. Geburtstag auch mit jemandem gefeiert hast.
Ich muss mal nachdenken. Interessanterweise, wo du es erwähnt hast, genau, wir werden heute noch eine weitere Nintendo-Konsole besprechen, die wir übrigens schon mal in meinem anderen Podcast, ich mache ja noch den Gedankensprung, so aus Spaß und Erfreude zwischendurch, und da hatten wir mal selbst uns mal so 30, 40 Minuten hingesetzt, noch in der letzten Game One-Zeit, wenn du dich erinnern kannst, das Büro, was jetzt die Regie ist, sozusagen, was unser Büro mal eine kurze Zeit gewesen ist, hatten wir das da aufgenommen und darüber schon gequatscht. Allerdings, 2011 haben wir es zu 15 Jahren N64 zusammengesetzt, in diesem Raum.
Oh.
Das war exakt dieser Raum tatsächlich, wo wir immer noch drin sind. Also es ist immerhin gut für die Langlebigkeit der ganzen Formate und des ganzen Ladens hier schon mal ganz gut. Beim GameCube, ich weiß, da sind du, ich mit Trant und die sind wir zu Mark Tövs gefahren und haben mit ihm gequatscht.
Mhm. Aber war das dessen 15. Geburtstag, also vom GameCube, nicht von Mark Tövs?
Lass mich drüber nachdenken. Wir haben ja nicht 1974 aufgenommen, ne? Weil der GameCube kam raus 2002, oder?
Ja.
Dann wäre das 2017 gewesen, aber es klingt für mich zu spät für den GameCube-Podcast. Ich glaube, das war wahrscheinlich ja so 2013. Vielleicht war es zum 10- oder 11-Jährigen. Wenn so ein gerades Jubiläum passt, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Aber ansonsten kann man auch außer der Reihe, finde ich, ab und zu mal drüber quatschen. Jetzt passt es tatsächlich, dass 15 Jahre knapp, wo wir es gerade aufzeichnen, fast zum Release-Tag vergangen sind von der Nintendo Wii. Die hochgeschätzte, hochqualitative, hochverkaufte Hardware, die Konsole, die ein bisschen im Vorhinein belächelt wurde, auch nicht nur von Gamer-Seite aus, sondern von Publisher-Seite aus, wäre eine Geschichte, wo dann auf einmal alle gemerkt haben, oh, das ist ein Erfolg, jetzt müssen wir auch mal Spiele machen. Hallo EA, was geht da so ein bisschen ab? Aber alleine die Tatsache, dass wir es jetzt schon 15 Jahre später haben, fühlt sich bei der Wii sehr komisch an, muss ich sagen.
Das stimmt, weil ich habe das noch sehr präsent alles, also die Startphase dieser Konsole. Ich weiß noch, rausgekommen ist sie ja Ende 2006, lag erstaunlich nah in allen Territories beieinander, ja. Also Ende November in Japan, in den USA tatsächlich zuerst, dann in Japan Anfang Dezember und auch am 8.12. in Europa. Und ich weiß noch, wie ich damals mit Kollegen aus dem Verlag, in dem ich gearbeitet habe, in der Nähe von Würzburg, wie wir alle in die Filiale einer großen, so einer Drogerie, die auch Elektrosachen verkauft, gefahren sind, nach Würzburg und uns da eingereiht haben in die Schlange der Wartenden. Und der Andrang war groß. Viele Leute wollten eine Nintendo Wii haben. Und ich weiß, dass es am Anfang zum Beispiel schwierig war, Kabel für gutes Bild zu kaufen. Das offizielle RGB oder das Komponentenkabel, weil das war ja so das Beste, was du aus der Wii kriegen konntest. Die haben sich ja bewusst gesagt, das ist noch eine SD-Konsole und so ein bisschen so der erste oder einer der Bausteine, der zeigt, wie die Konsole sich abgrenzte von den neuen Konsolen von Microsoft und Sony, wo Nintendo gesagt hat, nee, macht ihr mal euren Technikschüssel, wir brauchen kein HD und wir brauchen auch keine super performante Konsole, weil Die Wii war ja in ihrer Hardware nicht so viel anders als der GameCube, zumindest was die Performance angeht.
Genau, es gab immer so diese Unkenrufe, diese Meme, die sich schon damals fast durchgesetzt hat. Die Wii ist nichts anderes als zwei GameCubes, die mit Klebeband zusammengepackt wurden. Was gar nicht so falsch ist, also es basiert technisch ja viel dann, was den GameCube ausgemacht hat, wurde bei der Wii dann weitergeführt, entsprechend dann höher motorisiert. Ich glaube, der Hauptprozessor, der mindestens doppelt so schnell gewesen ist. Die Leistung, die rausgegeben werden sollte, soll auf jeden Fall 1,5 bis 2 mal höher gewesen sein als der GameCube, wobei du eben sagen musst, zu der Zeit fast parallel kam die PlayStation 3 heraus, die um einiges stärker war und die Xbox 360 war auch schon fast knapp, seit knapp einem Jährchen, 2.5 da draußen und hat schon quasi das HD-Gaming eingeführt. Sehr interessant, ja, zu der Zeit haben wir natürlich noch nicht in der gleichen Location sozusagen gearbeitet. Mhm. Ich hatte damals, als es rausgekommen ist, gerade bei Game One angefangen, damals noch als Prakti sozusagen und habe mich um dann entsprechend dann die Games noch ab und zu mal kümmern können, auf die ich Bock habe, mal was zu Okami machen und solche Geschichten. Und bei Zelda war ich natürlich hin und weg, ne, weil das war so einer der Hauptgründe, wo ich damals mir auch noch nicht so ganz sicher bin, möchte ich eine Wii haben oder nicht, aber ich wurde so mitgerissen von dem ganzen Hype, der hier in der Redaktion gewesen ist einfach. Und es war tatsächlich auch etwas, wo ich vorbestellt habe, kann ich mich noch erinnern. Normalerweise etwas, was ich überhaupt nicht mache. Aber da bin ich tatsächlich in so einen GameStop gegangen in den Wochen vorher, wo dann hieß, hey, wir gehen nach der Arbeit dahin, weil ich habe gehört, da kann man vorbestellen, da sind noch welche frei, hat mir der eine Kollege da gesteckt. Mhm. Und es hatten viele Leute in der Game One-Redaktion quasi sich dann schon Konsolen vorbestellt. Ja. Und ich hatte das auch gemacht und zum Glück, muss ich dann eben auch sagen, weil wenn ich mich dann eingereiht hätte zum Launchtag oder in der Launchnacht, da wäre so wirklich ein Hype dann drumherum entstanden und Nintendo, denke ich mal, auch bewusst vielleicht nicht alle Millionen Exemplare produziert, die sie hätten potenziell produzieren können, einfach um den Hype noch mal ein bisschen hochzuhalten. Mhm. Hätte ich noch mal länger drauf warten müssen. Alternative wäre gewesen, weil hauptsächlich mein Grund war natürlich Twilight Princess, wenn es rauskommt, aber die Gelegenheit hätte es ja auch für den GameCube noch mal gegeben. Aber komm, wenn schon, denn schon. Und da habe ich mit meiner persönlichen Wii dann auch Twilight Princess gespielt und den Beitrag dann hier für die TV-Sendung hier noch gemacht.
Es gibt Spiele, die schaffen es im Alleingang, Generationen von Gamern zu begeistern, hohe Wertungen zu kassieren, Konsolen zu verkaufen und sich für alle Zeiten ins Hirn der Spieler zu brennen.
Die Zelda-Serie ist dabei immer für einen Magic Moment gut.
In letzter Zeit wurde es um den guten alten Konsolenkollegen Link ja ein wenig ruhiger, doch jetzt meldet sich die wohl schönste Action-Adventure-Serie aller Zeiten zurück.
Jetzt bei uns Link featuring Schwert und Bogen in The Legend of Zelda Twilight Princess für den Wii.
Ende 2006 interessanterweise in den USA zuerst rausgekommen und erst danach in Japan und EU, aber sehr nah beieinander. Also Nintendo hat ja auch seit einiger Zeit zumindest da angefangen, dass es nicht mehr so riesige Diskrepanzen bei Releases gibt. Immerhin auch vor allem, du denkst ja, Nintendo lokalisiert ja schon seit langer Zeit sehr gerne und auch sehr gut dann Spiele ins Deutsche. Mhm. Beispielsweise GameCube-Ära vielleicht noch hauptsächlich als Text, dass du nicht so viel die Probleme mit der Sprachausgabe hast, die du dazu packen musst. Und Zelda hat bis heute keine durchgehende Sprachausgabe, ist ja auch relativ egal. Aber erstmal die ganzen englischen, italienischen, französischen, spanischen, deutschen Texte fertig machen, um die rauszubringen. Und dass du das alles zeitnah hast und nicht nochmal ein halbes oder ein Jahr warten musst. Mhm. Das war auf jeden Fall ziemlich cool gewesen. Genau, 2006 ist sie rausgekommen, meine persönliche habe ich gehabt, irgendwo, ich müsste die eigentlich noch haben, aber ich glaube, die ist hier irgendwo im Redaktionsfundus verschwunden. Ja, ich weiß, dass ich die irgendwann mal hier für Aufzeichnungen da hatte.
Großer Fehler natürlich, weil da vergehen dann mal 10 Jahre und dann schickt mal irgendwo irgendjemand eine Nachricht, ach, wir verschenken hier alte Konsolen, könnt ihr mitnehmen. Und dann 3 Jahre später wieder sagt dann jemand, ja, hat noch jemand eine PS2, wir wollen hier dies und das im Jugendzimmer spielen.
Ja,
und dann, das ist alles weg.
Aber warte mal, wir haben da noch eine, aber dann wackelt der Tisch. Ne? Und dann merkst du, die wurde da irgendwo benutzt, damit da kurz die Heizung noch richtig funktioniert.
Fun Fact, ich wollte, das schiebe ich jetzt hier einmal kurz an dieser Stelle ein, auch wenn es nicht so gut altern wird, weil es so sehr zeitaktuell ist. Wir hatten gerade eine Staffel des Formats Haus an Haus. Es war ein valides Problem, dass wir da Metal Gear Solid spielen wollten, weil wir keine PS3 hatten, die mit ausreichend PS3s hatten, wo noch HDMI-Ports funktioniert hätten, um da die PS1-Version drauf zu spielen. Letzten Endes sind wir einfach auf die PC-Version dann gewechselt, weil also so Konsolen, die gehen irgendwann kaputt, sie verschwinden, sie sind weg. Um das abzuschließen, ich glaube nicht, dass du deine Wii hier noch finden wirst.
Ja, es sind so einige Sachen. Kann es sein, dass ich da irgendwo haben wir mal Sachen weggeräumt. Insbesondere, ich hatte auch hier mal ein paar kleine Röhrenfernseher, abgesehen von den wir für Speedrandale mal gestellt bekommen haben, von einem unserer Zuschauer, der immer noch sehr hochqualitativ ist und sehr, sehr gute Dienste leistet. Aber ich hatte auch mal hier so einen Commodore-Monitor, den ich auch mal benutzt habe, tatsächlich, als wir noch in dem sogenannten Schlauchbüro hier mal zusammen saßen. Das sind ja eh viel mit den Jahren, nicht nur wie sich Rocket Beans und Game One und die ganzen anderen Nachfolgeformate gewandelt haben. Wir waren ja alle mal, ich sitze in dem Büro, dann mit den Leuten zusammen. Es gibt hier so ein größeres Büro, das ist das Schlauchbüro, weil es einfach so langgezogen ist, wo viele Arbeitsplätze dann zusammen waren. Mhm. Und was ich mir da teilweise so, wo ich die Wii noch hier hatte und diesen Commodore Röhrenfernseher, der aber nur PAL geeignet gewesen ist, also konnte ich deutsche Spiele hauptsächlich noch spielen, ansonsten waren nur schwarz-weiß, hatte auch kein mehr Qualitätssignal als jetzt Composite. Mit der RGB-Skat kannst du ja immer noch umgehen. Was auch wichtig war übrigens bei der Wii, ansonsten hast du nur ein rotes Bild bekommen, wenn du dann Importe gespielt hast mit entsprechenden Adaptern und Discs. Ich habe mir den Ärger der Kollegen zugezogen, wenn ich dann mit meinem Röhrenfernseher irgendwelche Virtual Console Sachen hier gespielt habe, weil so ein Röhrenmonitor fiebt ja auch nochmal.
Oh ja.
Ne? Und das vergisst man ja gerne in Zeiten vom Flatscreen und alles, dass die auch noch so ein hochfrequentes Geräusch haben, dass man gerne dann natürlich mit der Zeit gewöhnt man sich dran, aber wenn du dann Leute hast, die dann sowas gar nicht mehr gewöhnt sind, was pfeift denn hier? Was soll denn das? Und dann kann ich nicht in Ruhe ein R-Type spielen, was soll denn das? Aber gut, aber die Sachen finde ich leider nicht mehr. Ich hätte sie trotzdem noch mal ganz gerne zurück, auch wenn ich mittlerweile fast alles mit der Wii U machen kann, die ich noch bei mir dann zumindest im Fundus eben habe, um auf solche Nintendo-Spiele zurückzugreifen, da die ja auch zum Glück abwärtskompatibel ist. Aber ein Vorteil wäre natürlich, da wir hier auch einen Röhrenfernseher haben, die war ja auch super geeignet, um Retro-Games drauf zu zocken. Ja. Ob es mit der Virtual Console ist, weil die 240p ausgeben kann, weil du kein zusätzliches Delay oder sowas drin hast, als ob die Originalkonsolen fast dran angeschlossen sind. Das war eigentlich ein schönes kleines Gerät dafür. Ja, zum Launch, also du hast auch eine zum Launch bekommen.
Ja.
Welche Launch-Spiele hast du dir jetzt so geholt?
Wüsste ich jetzt aktiv tatsächlich auch nur noch Zelda. Ich glaube, das Launch-Line-Up war nicht so bemerkenswert, ehrlich gesagt, dass man da so viele von hätte haben wollen. Natürlich wollte jeder mal Wii Sports spielen zur damaligen Zeit, weil ja Tennis und Bowling so lustig aussahen. Aber das konnte ja jeder, weil das war ja das Bundle-Spiel.
Ja.
Und ich glaube, darüber hinaus gab es nicht so richtig geile Spiele. Du hast das ja mal ein bisschen auch zusammengetragen.
Das können wir mal einwerfen hier und reden wir gleich noch mal ein bisschen über die Technik. Und Wii Sports muss natürlich auch ausklabüstert werden auf jeden Fall, weil das so ein wichtiger Grund war, dass die so abgegangen ist. Ich habe kurz mal die Launch Games für den europäischen Raum hier mal rausgeschrieben und von Nintendo selber hattest du natürlich Wii Sports, wie du erwähnt hast, weil das mit dabei gewesen ist. Legend of Zelda Twilight Princess in der Wii-Ausgabe, die noch mal angepasst gewesen ist gegenüber der GameCube-Version A. Die Welt wurde gespiegelt, damit Link ein Rechtshänder sein kann für die meisten Leute, weil auf dem GameCube ist er Linkshänder. Also hat man einfach das ganze Spiel gespiegelt und ein bisschen Wii-Bewegungssteuerung reingetan. Du hattest Wii Play, wobei ich hätte fast gedacht, also es war hier eingetragen, Wii Play als Launch-Titel. Ich hätte fast gedacht, dass es ein bisschen später gekommen ist. War ja noch eine weitere Minigame-Sammlung, die aber viele Leute gekauft haben, weil es eine zweite Wii-Fernbedienung da gleich mal dazugegeben hat.
Stimmt.
Activision hat Call of Duty 3 rausgebracht. Weiß nicht, ob du das unbedingt spielen wolltest, wenn du es auf der PlayStation oder anderswo gezockt hättest.
Eher nicht.
Marvel Ultimate Alliance, das ist das erste noch, ne? Das sind diese Multiplayer, hau alles kaputt.
Genau.
Das werde ich noch vor dem MCU. War vielleicht dann nicht ganz so der große Kracher. Und da war schon Tony Hawk's Downhill Jam. Downhill Jam, war das schon das Ding mit dem Plastik-Skateboard oder nicht? Das kam eventuell ein bisschen später. Es gab ja das eine, wo du dich auf ein Plastik-Skateboard stellen kannst, ne? Und dann so juckeln vom Fernseher.
Das war, glaube ich, Ride.
Das war Ride, ne?
Und es könnte auch noch ein zweites geben, Shred. Tony Hawk's Shred oder so?
Ja, es gibt zwei, drei verschiedene. Oder American Skateland ist, glaube ich, auch noch dafür rausgekommen, was ein klassisches war.
Ich glaube, Downhill Jam hatte noch keine Peripherie, weil dieser ganze Trend von wegen zu erkennen, oh, die Wii wird ja richtig erfolgreich und du kannst ja jede scheiß Plastikhalterung für die Emotes verkaufen, ob das eine Angel dann wird, ein Tennisschläger oder eine Bratpfanne, das hat man erst später entdeckt.
Ey, diese Tennisschläger auch, ne? Ja. Die Läden waren voll mit irgendwelchen Miniaturplastik-Tennisschlägern, Golfschlägern. Also Big Ben kann sich glücklich zählen, dass das überhaupt so war, weil die haben den kompletten Laden selbst gefüllt.
Ja, und Halterungen für Lenkräder später auch bei Mario Kart und solche Sachen. Also Lenkrad Halterung
im Remote,
wollte ich eigentlich sagen.
Ein rundes Stück Plastik.
Genau, wo man die Remote reingesteckt hat, das ist ja später richtig durch die Decke gegangen. Ansonsten, EA hatte Madden und Need for Speed.
Klassische Sachen eben. Du hast Midway, hat Happy Feet, der Film müsste, glaube ich, recht aktuell damals gewesen sein. Ja, George Miller, Regisseur, hat einen Oscar dafür bekommen und nicht für Mad Max, interessanterweise, immer noch schöner Fun Fact. Rampage Total Destruction, eines der vielen Rampage als Monster macht die Umgebung kaputt Spiele. Sega hat einen Super Monkey Ball rausgebracht. Ist Banana Blitz nicht das, was jetzt für die Switch nochmal neu aufgelegt wurde?
Ja, genau. Ich glaube, für alle aktuellen Systeme kam das gerade raus.
Was ich mir vorstellen kann, ich kann mich jetzt nicht dran zurückerinnern, weil viele Sachen, die dann nochmal klassische Franchises gewesen sind, ob die tatsächlich dann, oh, halt die Remote und versuch sie dann so zu kippen, dass du mit der Bewegungssteuerung den Ball dann lenkst. Ist das unbedingt besser oder nicht, kann man natürlich nicht immer sofort sagen, aber es wurde sowas dann gerne auf solche Spiele draufgeschraubt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das bei Banana Blitz der Fall gewesen ist. Du hast von System 3, die damals noch als Publisher existiert haben, schön kennt man vielleicht noch aus Last Ninja, glaube ich, müsste System 3 gewesen sein, die Gottlieb Pinball Classics, also virtuelles Pinball, was du spielen kannst, und Super Fruit Fall. Das sind alles die Retail-Sachen übrigens, die wir hauptsächlich hier noch angehen. Habe ich überhaupt nicht im Kopf.
Das war ein ganz billo aussehendes Denkspiel. So echt sowas, was du dich traust, in der ersten Fuhre an Spielen für eine neue Plattform rauszubringen, weil es hat halt null, es war null nachvollziehbar für dich als Spieler, warum das jetzt ein Wii-Titel ist. Das hätte auf jeder anderen Plattform in den 15 Jahren davor auch funktioniert. Das war nichts Besonderes. Ja. Ich erinnere mich an das Spiel noch.
Mich würde es fast aber nicht wundern, wenn es vielleicht etwas ist, was eher, wo eher zugegriffen wurde mit der neuen Zielgruppe, die mit der Wii erschlossen wurde, die dann ihr Wii Sports hatten und dann sehen, oh ja, also ich weiß nicht, was ein Monkey Ball ist, aber fallende Früchte? Ich habe schon mal eine Birne gesehen.
Ja, das kann also, was sein. THQ hat es vielleicht schon besser antizipiert, für welche Zielgruppe die Wii attraktiv war. Ja. Die haben nämlich so Sachen gemacht wie Cars, Barnyard, das war so ein Bauernhof-Spiel mit lustigen Tieren, und SpongeBob SquarePants Creature from the Krusty Krab. Also schön so drei Spiele für eine junge Zielgruppe rausgehauen zum Start. Und dir bleibt jetzt noch die Ehre, das große Launch-Paket von Ubisoft hier
aufzuzählen. Der große Ubisoft-Block, ja. Ubisoft, bei ein paar Spiele kann ich mich noch erinnern, weil wir auch sehr viele davon eben in den ersten Game One-Monaten dann gefeatured haben. Da musste natürlich auch ein Wii-Spiel jeweils dabei sein. Du hattest Blazing Angel Squadrons of World War II. Das war ein Dogfight-Game, gab es auch für die anderen Plattformen. Ja. War auch durchaus damals gefeatured worden bei uns. Far Cry Vengeance, die nicht besonders gute Far Cry-Variante für die Nintendo Wii. Nicht nur grafisch war die nicht besonders geil. Da hat Simon, weiß ich auch, damals noch einen sehr ausführlichen Beitrag gemacht, wo er die Bugs in den Vordergrund gestellt hat. So die KI der Gegner war nicht besonders gut. Das einzige Herausragende, in Anführungsstrichen, war eben, dass du tatsächlich den Vorteil der Wii-Mode mit Zielen und Ballern mitnehmen kannst. Aber ja, hat man nicht so vorgezogen gegenüber den anderen Far Cry-Spielen. GT Pro Series, ich schätze mal ein Rennspiel, wie auch Monster 4 by 4 World Circuit.
Die kannst du beide zusammenfassen, es waren so minderwertige Rennspiele, überhaupt nicht der Rede wert tatsächlich.
Mm. Open Season ist eine Filmumsetzung, will ich sagen.
Jagdfieber, oder?
War das noch einer dieser der Disney-Filme, oder? Oder war es einer von den anderen?
Auf jeden Fall ein Animationsfilm.
Ein Animationsfilm gewesen. Und die Geißel der Gesellschaft, die Geißel der frühen Game One Beitragsberichterstattung, die Rayman Raving Rabbits.
Spiel war okay.
Ja,
Spiel war echt okay.
Gegen das Spiel sage ich auch überhaupt nichts. Es war eine Minigame-Sammlung, die Raving Rabbits. Ich meine, man kann sich ja heutzutage auch noch gut an die erinnern, weil die wieder präsenter sind durch die Strategiespiele von Nintendo und Ubisoft, die ja ziemlich gut gelungen sind. Die Raving Rabbits so als parodistischer Ansatz von Videospielcharakteren gehörten auch zum Rayman-Universum so ein bisschen dazu, weil Rayman war ja auch noch irgendwie da mal dran gedockt. Der hat ja zum Glück später dann selber seine Spiele gefunden. Aber dadurch, dass sie immer dieses, oh, die sehen so lustig aus und die schreien dann immer die ganze Zeit, und ich nenne da mal keine Namen, es gab gewisse Personen hier im Redaktionsumfeld, die das so lustig fanden, dass die Raving Rabbits überall auftauchen mussten in den ersten paar Folgen. Und da kommen wieder so ein paar Erinnerungen hoch. Das hat nichts mit Game One direkt zu tun, aber ich habe auch mal für eine andere Sendung produziert, TV-Sendung produziert, und da war häufig mal so eine Anmerkung, könnt ihr da mal ein paar Hasen reinpacken in die Sendung? Und es war nicht die Raving Rabbits persönlich selber, aber es war irgendwie, in einer Show hatte ich mal so einen lustigen Clip mit Hasen reingetan. Das fanden sie so lustig, dass ich dann auf einmal jetzt Clips mit Hasen raussuchen musste, die lustig sind, weil das so gut angekommen ist. Da sieht man immer aufpassen, was man bei sowas macht. Die Raving Rabbits, aber ein schönes Partyspiel, was natürlich dann sehr inflationär dann mit vielen Spielen, und die können dir natürlich auch irgendwann auf den Sack gehen, dann ausstrapaziert wurde. Red Steel, einer der hochgehyptesten Titel damals. Kannst du dich noch an dieses, man würde fast schon vom Bullshot heutzutage sprechen, also da gab es ja die Screenshots und den Trailer, wo das sehr aufwendig von der Grafik her aussah. Das war das Spiel, wo man nicht nur gleichzeitig ballert, Trailern kam von Ubisoft, sondern auch so ein Katana noch hatte und die Wiimote so schwingen kann. Also das wird richtig losgehen. Aber da dachte man auch noch, dass die Wii eventuell grafisch um einiges besser sein würde, bevor man das finale Ergebnis gesehen hat.
Also um das mal vorwegzuschicken, der zweite Teil später war deutlich besser. Das erste Spiel, das wurde definitiv Opfer des eigenen Hypes, weil es eines der wenigen High-Profile-Spiele war im Vorfeld. Und es hat das Problem gehabt, dass es zum einen, wie du schon sagtest, viel zu hübsch präsentiert wurde vorher. Es sah nicht annähernd so gut aus in SD auf der Wii. Und es stellte sich auch relativ bald raus, dass man nicht mit der Wiimote in der Erstausführung, das war nicht dafür geeignet, um damit super präzise Schwertkämpfe zu machen. Ballern, ja, meinetwegen als Zeiger und so, aber Bewegungserkennung war alles nicht so doll und dementsprechend Red Steel eher, war ein solides Spiel, aber war schon eher eine Enttäuschung, wenn man das gegen den Wirbel abgewogen hat, der vorher um das Spiel gemacht wurde.
Ja, so kann Hype sich eben auch ins Negative umschlagen. Es sorgt natürlich dafür, dass die Leute, oh, will ich mir das mal angucken. Zum Glück hast du mit Wii Sports auch das bekommen, was du gesehen hast. Ja, also konntest du nicht per se enttäuscht werden, weil ich kann jetzt Bowling spielen, indem ich eine Bowling-Bewegung mache. Das stellt sich eins zu eins dar. Aber wenn du dann so ein Spiel hast, was in Anführungsstrichen für Gamer gedacht ist, die dann sagen, oh, guck mal, die Grafik und das Spielerlebnis, was es mir bietet, konnte Red Steel sowohl vom Game Design als auch von der technischen Umsetzung nicht das ganz einlösen, was man sich im Kopf selber vorgestellt hat. Immerhin, aber du hast auch schon gesagt, werden wir später noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich persönlich fand auch den zweiten um einiges besser. Der hat ja auch vor allem technisch sich eine schönere Idee ausgedacht mit dem Cell-Shading. Ja. Fand ich, hat das besser gepasst als dieses eher so realistische True-Crime-Aussehen, was sie so draus gemacht haben. Oder später Sleeping Dogs ist vielleicht auch ein gutes Vorbild gewesen, das so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Und noch ein Splinter Cell ist dafür rausgekommen. Das Double Agent müsste der vierte Teil gewesen sein, will ich sagen. Der, wenn ich mich richtig erinnere, sogar noch um einiges anders gewesen ist auf der Wii, als auch bei den Xboxen und Playstations und sowas, weil die einfach nochmal ein bisschen was anderes probiert haben. Aber weiß auch nicht mehr, ob das unbedingt so wert gewesen ist, auch diese Version dann gegenüber den Ausgewachsenen zu spielen. Ja, das war das Launch-Line-Up hier. Man konnte sich schon sehr gut bedienen. Ich war auch aber mehr als zufrieden damit, jetzt Wii Sports dabei zu haben, als auch dann Twilight Princess, was ich sehr ausführlich gespielt habe, nicht nur für Game One, sondern auch selber. Darüber reden wir dann auch, wenn wir mal zu den Action-Adventures kommen. An sich aber, ich kann mich gut erinnern, so im Vorfeld, so in den ein, zwei Jahren vorher, wo du dann quasi als Nintendo-Fan hast ihn noch so ein bisschen durchgeschlagen. Der Nintendo DS war 2004, will ich jetzt sagen, rausgekommen, oder?
Ich hätte jetzt 5 gesagt, aber das könnte auch 4 gewesen sein.
4 oder 5, irgend sowas müsst ihr nochmal checken. Aber zumindest der DS war zumindest schon mal draußen. In den Jahren vorher habe ich mich hauptsächlich Nintendo-mäßig von den Grabbelkisten ernährt, sagen wir es mal so, weil du sehr viel... Du hast viele Game Boy Advance-Spiele günstig gefunden, sehr viele GameCube-Sachen waren runtergesetzt. Der GameCube ja auch selber, so gut die Konsole an sich gewesen ist, haben wir auch im Podcast schon mal ausgeführt. Rein verkaufstechnisch hat knapp so über 20 Millionen Exemplare verkauft, wenn du es gegenüberstellst, PS2 150 Millionen. Ne? Und dementsprechend fandest du auch viel von den Games nochmal günstiger runtergesetzt. War von Interesse für mich natürlich, was kommt als nächstes? Ich kann mich auch erinnern, so, was weiß ich, bin joggen gegangen, habe Podcasts gehört und dann heißt es, übrigens, Nintendo hat jetzt angekündigt, die neue Konsole. Ja, sie wird entwickelt und sie wird Revolution heißen, hieß es da noch, was letzten Endes der Entwicklername gewesen ist. 2004, glaube ich, muss offiziell dann die Ankündigung dann gewesen sein. Ne? Hattest du das, kannst du dich irgendwie grob daran erinnern, ob du im Vorfeld das schon verfolgt hast oder einfach nur dann im Nachhinein bis jetzt?
Nee, das habe ich schon verfolgt, weil ich ja da auch schon für Magazine im Videospielbereich gearbeitet habe, auch für ein Multiplattform-Magazin und das haben wir schon sehr aufmerksam auf dem Schirm gehabt. Ich weiß auch, dass ich einige dieser Spiele schon früh gespielt habe und vieles im Vorfeld schon mal irgendwo gezeigt worden war von den Launch-Titeln und sowas, dass dann Leute in der Redaktion vorbeikamen und uns irgendwie die Spiele vorgeführt haben. Also ich habe da schon ein sehr aufmerksames Auge drauf gehabt. Ich war allerdings nicht so begeistert von dem ganzen Konzept, was so dahinter stand, weil ich so dachte, oh, Bewegungssteuerung, ich verstehe den Drang, dass man was Neues machen möchte, dass man sich bewusst abgrenzen möchte und auch ein bisschen aussteigt aus diesem Technikwettrüsten, weil der GameCube, für den hat es nicht funktioniert und jetzt probieren wir nochmal was anderes aus. Mir war das, es hat nicht ausreichend gut funktioniert für meinen Geschmack und ich war auch immer nicht so ein Fan von dem ganzen Kabelkram, der damit einherging, weil die Wiimote hat ja nicht, heutzutage hast du ja, keine Ahnung, bei einem modernen Fernseher, da haben die auch Fernbedienungen, die du einfach in der Hand bewegen kannst und dann hast du einen Punkt auf dem Display und du brauchst dafür aber keine physisches Gerät, was diese Abfrage macht. Du hattest da bei der Wii immer noch diese Sensorbar, die mit einem so einem dünnen Käbelchen mit der Konsole verbunden werden muss. Dann musstest du die über den Fernseher kleben oder davor stellen. Und ich fand das immer alles nicht so hübsch und so elegant und es war immer mit so einem gewissen Aufwand verbunden. Die Wiimote selber war für viele Spiele nicht ausreichend als Controller. Dann brauchtest du immer noch einen Nunchuck, um das da dran zu stecken. Also dieses Zusatzding mit dem Analogstick dran und weiteren Buttons, weil ansonsten hast du keinen Analogstick gehabt oder eben Classic Controller und es wirkte vieles für mich an der Wii so ein bisschen bastelig so und ich war da nicht so ein Fan von und habe dann auch die ganze Zeit drauf gewartet, wo sind denn die Spiele, die mir dieses Konzept geil verkaufen, was also das Bewegungssteuerungskonzept und wo ich wirklich den Mehrwert dann darin sehe.
Ich pflichte dir absolut bei. Es war so, ich habe es zwar dann verfolgt, ich habe mich darauf gefreut, dass eine neue Nintendo-Konsole kommt, aber irgendwie hat mich das alles nicht so direkt in der Art von Spielen, die ich mag, angesprochen. Und Nintendo ging auch schon ein bisschen weg. Das hat sich zwar nicht in den Spielen dann zu 100% geäußert, aber es hat schon diese leicht klinische Art, die Nintendo irgendwie in den Mid-2000ern aufgenommen hat. Du weißt, wo so alles irgendwie in weiß dargestellt wird und da gab es immer die ganzen Werbespots wie die barfüßigen schwangeren Nintendo nur DS auf der Couch spielen, wo das alles mehr so ein bisschen in diese Lifestyle-Apple-Ecke gefühlt gegangen ist. Mhm. Wie gesagt, bei den Spielen hat es sich weniger geäußert, weil wenn du sie reingetan hast, waren sie bunt wie eh und je. Je nachdem, aber es hat so ein bisschen diesen Touch dann gehabt. Und ich meine, Bewegungssteuerung hätte ich persönlich jetzt nicht so direkt gebraucht. Das war vielleicht auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit. Ich weiß nicht mehr genau den Moment, wo ich das erste Mal in der Hand hatte und dann ohne Haareffekt oder so gekommen ist. Mhm. Ich habe so hingenommen, ja klar, das funktioniert jetzt so. Ich glaube auch hier in der Redaktion dann eben damals das erste Mal ausprobiert. Aber zu der Zeit saß ich eben parallel auch an der PlayStation 3, was einfach so ein riesiger Klotz gewesen ist, ein Klotz mit Technik von morgen. Und wenn du da, was weiß ich, dann den damals größten Fernseher, den wir in der Redaktion haben, dann angeschlossen hast an den PS3 und dann siehst du Ridge Racer 7 in 1080p flüssig vorbeipfeifen.
Ridge Racer! Remember that one?
Und dann machst du die Wii dann dran, musst erstmal fummeln, um die Sensorbar draufzupacken. Sag mal, war es nicht so, kann man im Dunkeln mit der Sensorbar spielen? Das hängt doch irgendwie davon, ich glaube, das muss auch irgendwie Licht haben. Ja, ne?
Es braucht schon eine bestimmte Menge Licht irgendwie, glaube ich. Also das hat nicht so gut funktioniert. Genau. Aber ja, ich stimme dir zu, genau diesen Effekt habe ich auch beobachtet. Fairerweise muss man sagen, es war ja der gleiche Effekt, den du auch hattest im Vergleich zwischen Nintendo DS und PSP, wo jeder dachte, ey, was für ein hässlicher oller Klotz ist ein der DS. Es wirkte so wie ein Walkman im Vergleich zu einem Discman so ungefähr. Mhm. Und es hat dem Erfolg der Konsole ja auch nicht geschadet. Nee. Wobei ich aber, um jetzt nur ganz kurz diesen Exkurs zu machen, auf dem DS viel mehr Spiele für mich gefunden habe, die meiner Vorstellung von guten Spielen entsprachen und auch das ganze Stylus-Ding oder dass man ein Touchscreen hatte, fand ich oft besser eingebunden und es kam auch meinen Erwartungen eher so entgegen als eben die Bewegungssteuerung der Wii.
Ja, da bin ich auch absolut bei dir. Haben wir auch schon mal, glaube ich, im Nintendo DS-Podcast besprochen. So richtig auch abgegangen bei mir mit dem Nintendo DS war es mit dem DS Lite, wo ich fand, dass das Design der Konsole auch erstmal wirklich dem entsprochen hat und du schon einiges an Spielen vor allem da hattest, die drüber hinausgegangen sind, Super Mario 64 nochmal und du nicht mehr den Gedanken hattest, diese komischen Daumen-Stylus zu benutzen, sondern nur das Verbaute, was dabei gewesen ist. Bei der Wii hat es auch so ein bisschen länger gedauert. Nichtsdestotrotz konnte ich aber schon erkennen, und das war einfach der Mega-Hype, der eben um Wii Sports dann entstanden ist. Mhm. Was ja auch etwas war, du konntest ja nicht davon ausgehen, dass nachdem Nintendo quasi ihre Generation vorher mit der Konsole vergurkt hat, in Anführungsstrichen, dass der GameCube sich nicht so groß verkauft hat, dass es wieder so ein Mega-Erfolg wirkt. Was aber zum größten Teil erstmal daran lag, dass nicht die Gamer an sich, die sowieso schon die Konsolen kaufen und Nintendo-Leute das eingekauft hätten, sondern dass Wii Sports eben diese anderen Schichten erschlossen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei etlichen Leuten dann irgendwie noch eine Wii mit Wii Sports im Schrank daheim liegt, weil das die erste und einzige Konsole, die sie gekauft haben, um das dann zu spielen. Mhm. Aber sie sind nicht automatisch dadurch dann klassische Spieler geworden in der Form, dass sie noch weitere Spiele sich dazu holen oder abseits von dem Bewegungssteuerung Fun-Party-Spielen sich dann so machen. Nichtsdestotrotz hat sie aber dafür gesorgt, dass nicht nur zum Launch, sondern einfach die Wii wurde ja so ein richtiger Dauerbrenner gerade in den ersten paar Jahren. Ne? Nicht umsonst sind diese 100 Millionen zusammengekommen an Exemplaren und Wii Sports hat den Grundstein gelegt. Als Spiel selber fand ich es im Nachhinein gesagt, ist natürlich okay. Ne? Also es funktioniert schon, ne? Alles sehr simplifiziert. Was waren so da die Sportarten? Du hast Tennis gehabt, Golf, Du hast das Boxen gehabt. Oh, die Mies dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Mhm. Du konntest dich ja selber in Comicform nachbauen sozusagen. Und dann kannst du bei Wii Sports dir selber oder deinem Nachbarn, den du nachgebaut hast, in Comicform mit echt Bewegungen in die Fresse boxen oder sowas. Das war recht attraktiv und hat an sich funktioniert. War mir persönlich als Spiel selber, außer ein paar Runden im Party-Kontext, hat es schon Spaß gemacht, aber ich habe es jetzt nicht selber eingelegt, um da mal Golf damit zu spielen.
Hm. Man könnte fast an der Stelle schon dazu übergehen, Gregor, bevor wir später noch konkret auf einzelne Genres und Spielhighlights eingehen. Mhm. Man erkennt diesen Trend, für wen die Wii war und an wen sie sich auch gerichtet hat und wo sie auch funktioniert hat, ja auch an den bestverkauften Spielen für das System. Mhm. Wenn wir jetzt mal die Bundle-Titel außen vor lassen, weil die verzerren die Darstellung natürlich sonst total, dann sehen wir hier von den Nintendo-Spielen waren die erfolgreichsten Spiele mit jeweils teilweise deutlich über 20 Millionen verkauften Exemplaren Wii Play, Wii Fit und Wii Fit Plus, was schon krass ist, dass du da zwei Wii Fit Spiele drin hast. Dann kommt Super Smash Bros. Brawl, wo ich das eher noch als Core-Gamer-Spiel verorten würde in diesem Quartett und auch bei den Third-Party-Spielen. Just Dance 2 und 3 tauchen da beide auf bei den Top 4. Dann Mario und Sonic at the Olympic Games und auch das war ja nicht gerade das tiefgründigste Sportspiel seit Erfindung von FIFA und Lego Star Wars, die komplette Saga. Und wenn du dir diese Spiele alle mal zusammen anschaust, dann siehst du eben, okay, das war eine Konsole, die war für den Massenmarkt und da hat sie hammergeil funktioniert und sie hat ganz neue Käuferschichten für Nintendo erschlossen. Und ich weiß noch, was wir heute alle als selbstverständlich betrachten, so, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, jeder macht das, bla bla bla. Aber damals die ersten Artikel zu lesen von wegen, ja, im Altersheim in Hamburg, Rahlstedt spielen Rentner im Wii Sports und so, das war natürlich auch cool, man fand das ja auch toll, aber es war nicht notwendigerweise die Konsole für Leute wie uns, die eben da schon 15 oder 20 Jahre auf anderen Systemen gespielt haben zu der Zeit.
Genau, der Mischbetrieb hat es eben ausgemacht, einfach dadurch, ich glaube als Spiele-Publisher, die da so mit Ausnahme von Ubisoft auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil die hatten ja das meiste zum Launch anzubieten und auch mal eigenständige Konzepte dafür gemacht, aber dass im Nachhinein eben dann so viel gekommen ist. Auch EA hat ohne Ende Spiele dann drauf gemacht, aber die mussten erstmal aufholen und nachholen und haben auch mitunter eben darauf gehofft, selbst vielleicht können wir ja doch ein paar der Leute konvertieren, die dann eben nicht zur klassischen Klientel zählen. Ich weiß jetzt nicht, ob dann wirklich noch jemand irgendwelche Hardcore-RPGs im Altersheim da gespielt hat. Das wäre wahrscheinlich ich sein in etlichen Jahren, auch wenn da die Zeit wahrscheinlich nicht mehr so lange dann weit weg ist. Aber ich als Publisher hätte mich zumindest dann aber trotzdem, also das wäre auf jeden Fall kein Grund gewesen, jetzt nicht zu entwickeln, sondern ich mache jetzt, vielleicht verkaufe ich ja genug davon. Ne? Und bei den, du hast auch die bestverkauften Spiele, die im Bundle drin sind, nochmal erwähnt, muss man auch sagen, natürlich bei 100 Millionen verkauften Konsolen zu Beginn sowas wie Wii Sports als bestverkauftes Spiel reinzupacken mit über 82 Millionen Einheiten. Mhm. Es gab später auch Modelle, wo Wii Sports natürlich nicht dabei gewesen ist. Ich schätze, der Großteil wurde damit verkauft, aber später konntest du das nochmal separat kaufen. Bei manchen Sachen aber, obwohl zum Beispiel ein Bundle mit Mario Kart Wii gegeben hat, das hier mit knapp 37 Millionen plus angegeben ist, das kam irgendwie später, es war eines der Bundles, aber da würde ich auch fast sagen, das war auch eines der Dinger, die einfach sich verkauft und verkauft und verkauft haben, so als rausgekommen ist. Würde ich jetzt mal schätzungsweise sagen, mindestens zwischen 20 und 30 Millionen waren so verkaufte Exemplare.
Das stimmt.
Wie auch Wii Sports Resort versteht man als Wii Sports-Nachfolger, wo beide auch nochmal Bundles gewesen sein können, eventuell mit Hardware. New Super Mario Bros. Wii, ne? Mhm. Wenn wir bei den Jump'n'Runs nochmal ein bisschen ausführlicher machen, hier ist es aber auch mit über 30 Millionen Exemplaren. War ja eh schon beim Nintendo DS so eine krasse Nummer. Ja. Und mich wundert es immer noch, dass gerade dieses Konzept 2,5D mit Super Mario jetzt so abgegangen ist. Das ist ja kein schlechtes Spiel. Mhm. Also sogar auch ein sehr gutes Spiel, auch in der Wii U den wir hier gesehen haben. Aber dass das sich um einiges besser verkauft als ein Galaxy 2.
Pass auf, das kann ich dir ganz kurz erklären. Mario Galaxy 1 und 2 sind mit meine Lieblingsspiele überhaupt auf allen Plattformen. Aber das sind Spiele, die sind die haben eine gewisse Hürde, um da reinzukommen. Gerade durch dieses Planetenkonzept und es dreht sich alles immer und du musst erstmal die ganze Steuerung lernen und die ganzen verschiedenen Sprünge, die du hast. Das New Super Mario Bros. Wii lag an einem fantastischen Sweet Spot für viele verschiedene Zielgruppen, nämlich für Leute, die Core Gamer waren, so wie wir. Natürlich gucken wir uns ein neues 2,5D Mario an, aber auch für diese ganzen Leute, die durch Wii wieder oder neu zum Spielen kamen. Die haben gedacht, ey, das ist ja Mario, das habe ich schon mal gehört oder gesehen. Habe ich vielleicht auch schon mal auf dem Gameboy gespielt, als ich noch ein Kind war. Da gucke ich da mal rein. Jeder blickt das Spiel sofort. Es ist super einfach, transparent und klar nachzuvollziehen, was man da machen muss. Plus, du hattest auf der Wii natürlich den großen Vorteil, es hatte diesen Vier-Spieler-Modus.
Ja.
Also es war auch ein fantastisches Spiel, um das mal nach, du hast ein bisschen Bowling, ein bisschen Golf und ein bisschen Tennis gemacht und dann so, ey, wollen wir Mario spielen? Ja klar, kennt ja jeder, jeder kann mitspielen, niemand sagt, nee, kein nicht. Das war schon perfekt einfach auf die Wii dann auch zugeschnitten und wundert mich nicht, dass das da auch nochmal so eingeschlagen hat.
Hatte New Super Mario Bros. Auf der Wii schon dieses Support-System? Also Nintendo hat das ja auch eine Zeit lang angeführt, wenn du fünfmal verlierst, dann bietet das Spiel dir an, den Level für dich selbst zu spielen. Ich meine, also irgendwas klingelt noch im Kopf, dass eventuell eines der frühesten Spiele war, die schon mal so ein bisschen dir den Support angeboten haben, selbst wenn du überhaupt gar keine Bewandtnis damit hast. Und ich halte nochmal hoch, ich habe hier immer noch in Benutzung eine Nintendo-Tasche, die tatsächlich aus Werbeleinwand gemacht wurde. Das, ich kann mich erinnern, zu dem Launch von dem Spiel waren überall, auch in Hamburg, dann große Leinwände verteilt, wo dann, hey, New Super Mario Bros. Kommt raus, wurde anscheinend auch Stoff dann entsprechend härterem Stoff gemacht und Nintendo hat irgendwann mal Werbegeschenke rausgegeben und die Tasche hält heute noch, ist ein Teil dieser New Super Mario Bros. Plane, mit der geworben wurde.
Ganz schön alt die Tasche jetzt schon, aber Nintendo hat das eine Zeit lang gerne gemacht, solche Taschen als Goodies zu produzieren und rauszugeben auf Messen. Ach, cool, dass du den noch hast, aber auch schon, sie hat schon bessere Zeiten gesehen.
Sie hat schon ein bisschen, sie ist jetzt Vintage, würde man sagen. Ja, ne? Das heißt, je mehr Löcher drin, umso teurer. Beziehungsweise, sie hat auch die gute Größe, ich könnte immerhin, wenn ich meine Wii noch hätte, die damit transportieren, weil so viel Platz ist da nicht drin und die Wii nimmt aber zum Glück nicht so viel Platz weg. Auch sehr ein Vorteil, natürlich sehr limitierte Zielgruppe dafür, aber wenn ich eine Konsole in die Redaktion zum Aufzeichnen mitnehmen möchte oder wenn man die irgendwo mitnimmt, so schön der Tragegriff beim GameCube gewesen ist, aber die Wii war die erste richtig handliche Konsole,
stimmt,
ne? Bis mal die PS2 oder so rausgekommen ist, also wo die kleineren Modelle da sind. Kein Vergleich mit, ich nehme mal die PlayStation 3 mit nach Hause und dann wieder zurück. Habe ich heute noch Rückenschmerzen.
Musste einmal die PS5 mit hierher bringen für irgendwas. Ich muss danach 2 Tage Urlaub machen, dann,
weil das ist
so ein Stress war.
Irgendwie, kann man die Flügel bei der PS5 versetzen gegen Tragegriffe oder so? Das wird vielleicht irgendwie nochmal aushelfen. Oder so Rollen, nur dass du da so Rollen dran packen kannst.
Ja, das wäre auch lustig, wie bei so einem Rollkoffer.
So ein PS5-Rollator oder so, das kannst du daraus machen. Ein bisschen über die meistverkauften Spiele haben wir gequatscht. Lass uns nochmal auf die Technik nochmal insbesondere eingehen. Also, sehr kleine Konsole hat DVDs benutzt nach den Mini-DVDs vom GameCube. Allerdings nicht mit der Möglichkeit, weil das war ja so, selbst wenn du das Medium DVD benutzt hast, wenn du DVD-Filme abspielen möchtest, musstest du, wie war das, das DVD-Konsortium musste dann pro Konsole eine gewisse Lizenzgebühr mitnehmen.
Ich glaube,
oder so 20, 30 Euro oder wie viel das gewesen ist. Das spart sich Nintendo. War auch einer der Gründe übrigens bei der ganz alten Xbox, die ja, wo wir gerade aufnehmen, dann 20 Jahre auch gerade feiert, da konntest du ja auch von Haus aus trotz DVD-Laufwerk keine DVD-Filme abspielen, sondern du musstest dir die Fernbedienung mit Adapter kaufen, weil da die Lizenzgebühr nämlich drin war.
Genau.
Ja, konntest also nicht machen, aber du konntest trotzdem deine kleinen Mini-DVDs vom GameCube einstecken.
Stimmt. Ja.
Hast du die Abwärtskompatibilität, war die was für dich oder hattest du deinen GameCube damals aufgebaut?
Ich hatte den GameCube parallel damals noch und du hattest ja damals noch keinen Nachteil, da die Wii auch nur SD war und ich hatte sogar für den GameCube, den ich hatte oder habe ich heute noch einen Komponentenkabel. Das heißt, ich hatte gar keinen Vorteil, wenn ich die Wii benutzt hätte, um die Spiele abzuspielen. War cool, dass sie die Option hatte, also auch tatsächlich mit 4 Controller-Ports und Slots für die GameCube-Memory-Karten ganz gut versteckt hinter so einer Klappe, wenn man es nicht nutzen wollte. Schönes Feature, ich habe es aber selten tatsächlich in Anspruch genommen.
Ja, ich habe ein bisschen dann hin und her probiert. Ich habe mir ja auch damals für meinen GameCube immer noch Importe geholt. Es gab ja so ein paar Rollenspiele, die dann hauptsächlich in den USA rausgekommen sind oder wo ich die mal ein bisschen früher spielen wollte, sowas Barton Kaitos Origin. Origins, glaube ich, gab es gar nicht als PAL-Version. Und ich hatte damals für den GameCube noch eine der vielen Action-Replay-Discs, die dafür rausgekommen sind, wo es ja noch nicht Firmware-Updates per Internet gab, die das unmöglich machen oder so. Die hat, glaube ich, nicht mehr meine Import-Disc funktioniert bei der Wii.
Okay.
Also, dass ich nicht mehr dann eben diesen Wechseltrick machen kann. Du bootest mit der Import-Disc und packst dann die richtige Disc rein und kannst dann spielen. Beim GameCube musste man übrigens aufpassen, separate Memory-Cards zu haben, weil du nicht Spielstände mischen durftest. Alleine aber, dass diese Funktion vorhanden war, fand ich sehr cool. Du machst die Klappe auf, da sind sind tatsächlich die 4 GameCube-Controller-Ports plus die 2 Memory-Card-Ports drunter. Auf SD war es kein Problem, visuell finde ich. Als ich mir meine Wii geholt habe, hatte ich auch noch meinen Röhrenfernseher daheim. Das war so eine grundige 70 Zentimeter Röhre oder so, die tatsächlich auch ganz gut gewesen ist. Gutes RGB-SCART-Signal und ich wusste, wie du ins Service-Menü reinkommst, um die Geometrie zu verändern teilweise. Da habe ich mir diese ganzen Sachen noch drauf. Ich konnte zum Beispiel PAL-Balken rauspatchen, damit ich konnte das Bild intern strecken der Röhre. Das kannst du natürlich später mit dem Flatscreen nicht machen. Allerdings, wenn du dann auf dem Flatscreen rübergegangen bist, dann hat es einerseits, ja, den habe ich mir dann, wann habe ich mir den geholt? Mitte, Ende 2007, also so ein Jahr in die Wii rein und dann gemerkt, für einen neuen Fernseher, das Signal, was sie dann da rausgibt, ich konnte mein RGB-SCART nicht mehr benutzen. Mhm. Ich hatte mir ein Original-RGB-Kabel noch sichern können eben, weil wenn, dann will ich nur RGB und SCART haben bei mir bitte, alle Konsolen, so gut es geht. RGB-SCART war nicht bei Flatscreens, das heißt, du musst Component benutzen, was vergleichbar ist mit RGB-SCART, aber SCART fand ich immer so ein bisschen besser von der Bildqualität, rein persönliches Empfinden. Und das Signal, was die Wii allgemein ausgibt, ist hier eben noch ein SD-Signal, das intern von dem Fernseher skaliert werden muss. Das war 640x480 oder 640x360. Wenn das Widescreen-Games gewesen ist. Und das war leider nicht so geil für spätere Flatscreens und vor allem Capture-Karten, wenn wir sowas benutzt haben, weil das Signal war sehr trüb und verwaschen, hatte ich immer das Gefühl.
Ich hatte generell das Problem, ich hatte zum Start der Xbox 360, also Ende 2005, mir einen HD-Fernseher schon gekauft. Das war damals so ein Rückpro von Sony, also so ein relativ klobiger HD-Fernseher noch mit 720p. Und da war das schon nicht mehr so geil dann mit der Wii, weil der eben für HD-Signal ausgelegt war und es ging noch, also ich hatte danach dann auch später nochmal einen Plasma-Fernseher, die waren auch immer relativ gnädig, was so SD-Signale und deren Verarbeitung anging, aber auf alles, was danach dann so kam, das hat der Wii nicht so gut zu Gesicht gestanden unbedingt und der Bildqualität.
Ja, es war schwierig, also das sind auch wieder dann eine ganz spezielle kleine Klientel, die es betrifft, aber ich habe natürlich dann auch die Wii benutzt, um in frühen Zeiten, bevor es dann Let's Plays und Streamings und andere Sachen gegeben hat, hatte ich mir trotzdem damals eine sehr, sehr teure Capture-Karte gekauft, die eigentlich noch für den TV-Betrieb gedacht war, so eine Blackmagic, schieß mich tot für 300 Euro oder was auch immer, die so eine Kabelpeitsche hat mit 300 Anschlüssen, aber dann eben SD maximal aufnehmen kann, die Software war absturzanfällig, so um die 2008, 2009 oder wann ich dann das hatte, aber dann konnte ich endlich zu Hause damit aufnehmen. Im Gegenzug war es eben, dass die Wii trotzdem, da hast du mit diesem matschigen Signal wirklich nicht viel da rausbekommen da und alles, was ich dann an Beiträgen produziert habe, das war das Maximum oder Screenshots, weil ich auch noch für Zeitschriften ab und zu mal geschrieben habe und Screenshots über diese Capture-Karte erstellt habe, war es leider nicht so geil. Ich hatte auch das Gefühl, dass selbst mit anderen Konsolen SD-Signale besser zumindest darüber gekommen sind. Ich weiß nicht, ob das dann so eine Diskrepanz ist, einfach Röhrenfernseher gegenüber Capture oder Flatscreen, aber wenn du nicht gerade einen Röhrenfernseher hattest mit der Wii, da konntest du schon audiovisuell deine Probleme haben. Deshalb freue ich mich auch, dass du mittlerweile viel mit der Wii U Abwärtskompatibilität machen kannst, weil wenn, dann würde ich die maximal nur anschließen, dann lasse ich die nämlich auf 1080p skalieren intern, auch wenn es nicht das Schärfste immer noch ist.
Ja, das stimmt.
Grundsätzlich ist es eh nicht dann so viel. Was haben wir hier noch? Abwärtskompatibilität, die Wii, natürlich auch Region Encoding immer noch. Ne? Ich glaube, die Switch ist mittlerweile die erste Heimkonsole, die kein Region Encoding hat, aber als Heimkonsole Schrägstrich mehr, wobei der 3DS hatte wieder Region Encoding, dann die Wii nicht mehr.
Ja,
ihr macht mich alle fertig, Nintendo, aber da musste man auch gucken, ob es dann später Importlösungen gibt oder wenn die ganzen Hacks gekommen sind, das war das Erste, was ich dann gemacht habe.
Ja.
Schön, dass ich mir Importspiele holen kann. Ich habe hier auch so exemplarisch mal einfach 2 Wii-Spiele aus meiner Sammlung mal rausgegriffen, ein PAL-Spiel und ein US-Spiel. Sieht man dann nochmal, da siehst du, ich bin dann eher der Adventure-Fan. Na, welche Games habe ich dir da gerade gegeben?
Die PAL-Version von Another Code R, Journey into Lost Memories, war das Sequel zu einem DS-Spiel, was ich ganz gerne mochte. Das hatte ganz clevere Rätsel, die um den Touchscreen rumgestrickt waren. Das andere, Trauma Team, die US-Version, eine aus der Reihe, die auch am DS eigentlich geboren wurde, das waren diese Trauma, wie hießen die, Trauma Center-Spiele?
Trauma Center, genau, die Operationsspiele mit Viren aus dem All. Kann man sagen.
Gute Zusammenfassung, aber schöne Spiele auch. Ich mochte die ganz gerne tatsächlich.
Also, falls du Trauma Team oder falls du die mal auf dem DS oder so gezockt hast, interessant ist es, dass Trauma Team ist, glaube ich, der dritte Teil, der rausgekommen ist und ist ein Genre-Mix, weil da spielst du viele verschiedene Charaktere und du lässt nicht nur operieren, sondern hast ein bisschen Detektiv-Adventure drin. Mhm. Du hast eine Storyline, also jeder der Charaktere, die du da spielst, haben andere Gameplay-Sachen und natürlich operieren, ob jetzt mit dem Stylus am Touchscreen auf dem Nintendo DS oder mit der Wiimote auf dem Fernseher zeigen, ist auch ganz interessant. Ne? Aber ist immer noch eine sehr bunte Bibliothek. Zum Glück konnte ich mir mit dem Modden dann aber auch US-Spiele holen, weil in Europa hatte ich Trauma Team jetzt nicht beispielsweise bekommen. Ja. Also immerhin, das konnte man später dann noch machen. Über die Steuerung hast du dich natürlich ein bisschen geäußert, nicht nur von der Wii-Fernbedienung oder Wii-Remote. Bitte sage nicht Wiimote, sagt Nintendo. Ich krieg's trotzdem nicht raus. Ich sage immer noch Wiimote.
Ja, die haben auch gesagt, du sollst die Handgelenksschlaufe anlegen. Das haben wir nur auch nicht immer gemacht.
Es ist bei genug Leuten beim Schleudern vom Bowling in Wii Sports die Wiimote im Fernsehen gelandet.
Das mag sein.
Na, also immer die Handgelenkschlaufe. Alle Stunde eine 15 Minuten Pause machen. Stimmt, ne? Stimmt. Sonst kriegst du Ärger mit Dr. Nintendo. Nee, Dr. Mario ist es wahrscheinlich, der solche Sachen einem empfiehlt. Wenn du dann steuern wolltest, du hattest einerseits die Wii-Fernbedienung, die Wiimote in der Hand. Die hatte natürlich ihre Bewegungssteuerung mit den Kippsensoren. Hatte aber auch dann natürlich die Zeigefunktion, was noch so Infrarot, denke ich mal. Oder nee, ist es Infrarot mit der Sensorbar, wie das funktioniert? Also wie die ganz alten Fernbedienungen? Doch schon. Ne? Das ist ja kein Bluetooth, wie du dann die Zeigefunktion, also Bluetooth war sie sowas verbunden, aber nicht die Zeigefunktion an sich, die so mitgenommen wurde. Ne?
Nee, das hat nicht über Bluetooth funktioniert.
Ja, du musstest auf jeden Fall dann schauen, wie du mit dem umgehen kannst. Aber du brauchst ja noch einen Analogstick für einige Spiele. Und dann hattest du ja den sogenannten Nunchuck. Du steckst es in die Wii-Fernbedienung ein und hast dann einen Analogstick plus den Z-Button in der linken oder rechten Hand, je nachdem, wie du es dann einstellen möchtest. Plus der Classic Controller war noch oben drauf für eine Funktion, die ich sehr zu schätzen wusste mit der Virtual Console. Dann konntest du dann in die Wii-Fernbedienung, die du hattest, die musstest du aber immer dann dabei haben, weil das sah aus wie so ein alter Super Nintendo Controller, aber mit entsprechend Wii-Buttons, wenn du den zuerst gekauft hast, musstest du immer noch dran anschließen, weil der hatte keine Technik drin, um kabellos an die Wii angeschlossen zu werden. Gab später auch nochmal in so einer PlayStation-artigen Fassung, falls du den mal hattest, den zweiten Classic-Controller. Ja. Der hatte dann auch diese Hörnchen unten dran.
Ach, krass, ich habe ganz vergessen, dass es da überhaupt zwei verschiedene Iterationen von gab.
Ja, der erste hatte auch noch, also ich hatte mir den auch natürlich dazu geholt, weil ich wollte gerne natürlich auch dann Virtual Console-Spiele spielen, die über NES hinausgehen, weil mit der Wii-Fernbedienung, du konntest die ja auf die Seite packen und dann hattest du ein Steuerkreuz und zwei Buttons. Das heißt, wenn du NES-Spiele oder Games, die für die Wii gedacht waren, die nur diese zwei Buttons unterstützen, eventuell hinten noch den B-Button mit dem Finger drunten nochmal drücken. Wenn du die verwenden kannst, aber du konntest keine Super Nintendo oder Mega Drive Spiele damit zocken, da brauchst du den Classic Controller.
Das ist krass, ich hatte komplett diesen ersten Classic Controller vergessen, der eher so wie dieses Super Nintendo Pad mit den zwei Analogsticks aussah. Ich habe nur noch den mit den Hörnchen im Kopf gehabt. Der nannte sich dann, glaube ich, schon Classic Controller Pro.
Hieß er schon Pro?
Ja.
Ich habe die beide noch daheim auf jeden Fall. Also den ersten, weiß ich noch, da gekauft. Es kann sein, dass der zweite Mal bei einem der Spiele dabei gewesen ist. War das bei Xenoblade Chronicles? Ich weiß nicht mehr.
Es gab da auf jeden Fall auch verschiedene Farben. Ich glaube, GoldenEye Reloaded war, glaube ich, auch ein Classic-Controller dabei.
Die hätten
ein
goldenes Ei da mit reinpacken müssen. Da hätte Vince McMahon sich gefragt, wo ist es, das goldene Ei? Ja, es war gerne mal bei manchen Spielen, wenn es dann Technik-Updates gegeben hat, dann mal eine neue Fernbedienung mit dabei, ein Adapter, wie zum Beispiel das V-Motion Plus, soll man auch mal erwähnen, weil die Präzision der Bewegungssteuerung, sie war zwar vorhanden, war aber jetzt nicht zum Launch der Konsole so präzise, dass du zum Beispiel akkurate Schwertschwünge damit nachstellen kannst. Ne? Bei Twilight Princess war es ja so, du konntest nicht, okay, wenn ich nach oben links zeige, geht das Schwert dahin, sondern es hat nur registriert, ich habe da gerade was bewegt.
Gut, da muss man fairerweise sagen, dass Twilight Princess wurde natürlich lange Zeit auch gar nicht im Hinblick auf diese Funktionalität gebaut für den GameCube. Ich fand, Wii Motion Plus war auf jeden Fall eine substanzielle Verbesserung. Auch da ein bisschen wieder unglücklich, dass es am Anfang noch so ein kleiner Dongle war, der unten an die Wii Remote, angesteckt wurde, um die Bewegungssteuerung zu verbessern. Das haben sie relativ schnell dann so überarbeitet, dass es einfach fertige Wii Remote Plus Dinger gab, die aussahen wie die alten, wo aber diese Verbesserung drinne war. Und das hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert. Da war ja dann der große Titel, um den das gestrickt war, war welches Zelda
noch? Skyward Sword.
Stimmt, genau. Da haben wir letztens erst drüber gesprochen.
Da habe ich die Verpackung noch mit der goldenen integrierten Wii Remote Plus, haben sie es dann genannt. Der Unterschied war dann natürlich, wenn du es dann unten diesen Dongle dran gepackt hast, die war auch wesentlich länger. Du konntest es kaschieren. Es gab ja dann auch irgendwann mal diese Griffschläuche, wenn du dich erinnern kannst, die man so diese, die genoppten, die man überziehen kann. Immer aufpassen, dass du auch dann die Schlaufe hinten richtig rausnimmst, damit sich das nicht verhakt alles. Aber es lag schon so ein bisschen anders in der Hand. Ich habe auch die normalen, also die, wo das Plus eingebaut ist, bevorzugt. Es war jetzt nicht so, dass da jetzt Patches gekommen sind, um die älteren Spiele dann auch mal ein bisschen performanter zu machen. sondern die hatten eher den simpleren Einsatz, aber du hast es später schon gespürt. Wir haben bei Skyward Sword sowieso ausführlich in anderen Formaten nochmal drüber gequatscht. Es war so, es hat zwar besser funktioniert, aber war etwas, wo ich dann auch sagte, ich hätte trotzdem lieber mal traditionelle Steuerung gehabt, die ja jetzt hier so mit der Pistole drauf geschossen in der Switch-Version nochmal angepasst wurde, dass man jetzt mit dem rechten Stick nochmal machen kann. Nichtsdestotrotz, sie hatten es damit verbunden. Du hast es mit dabei gehabt oder du hast dir separat solche Sachen gekauft. Ansonsten habe ich mir nochmal, aber wir können mal hier bei Zubehör mal hingehen. Da gab es natürlich noch mehr Sachen, die du kaufen konntest oder nicht kaufen konntest, abseits von den Third-Party-Tennisschlägern und Golfschlägern und so weiter. Das Balance-Board ist natürlich ganz wichtig, die Wii-Waage, die zusammen mit Wii Fit verkauft wurde, was eigentlich so ein ganz guter, also wenn nicht sogar genialer Schachzug von Nintendo gewesen ist, weil da quasi, wenn Leute sich das eh schon als ein bisschen Sportgerät mit dazu geholt haben, dann hast du eben tatsächlich diese digitale Waage, die aber noch gamifizierte Spiele hat mit Steig auf, Steig ab. Ja. Was ich nicht zu schätzen wusste, ist, sobald du mal mit deinem BMI, egal wie dein Körper aufgebaut ist, über diesen 25 bist, dann sage ich mir, wir sind zu dick hier. Also nicht ganz so in den Worten, aber so kamst du rüber dann meist. Hast du das mal für Training oder sowas benutzt?
Nee, ich fand das Balance Board und die Spiele rundherum eine gute Idee. Ich habe das früh spielen können, weil das schon mal im Rahmen eines Events vorher gezeigt wurde. Aber ich war nie so der Fan davon, so Sportspiele zu Hause zu machen. Das hat für mich, konnte jetzt keinen Sport ersetzen. Ich gehe halt auch gerne mal raus und bewege mich da dann lieber irgendwie oder gehe irgendwo anders hin, was nicht mein heimisches Wohnzimmer ist. Mhm. Das ging mir auch mit Ring Fit Adventure auf der Switch dann so. Das habe ich mir auch mal gekauft. Finde das ein cooles Konzept. Und so war es auch beim Balance Board. Ich verstehe total, dass das gut funktioniert hat. Aber neben meinem Fall war das nicht so. Und dann hast du halt wieder noch einen Zubehörteil gehabt, was echt auch nicht klein war. Das war nicht so eine Mini-Waage wie so eine Briefwaage, sondern es war ein richtig breites Teil. Also ich weiß nicht, wie ein großes Laptop so von der Größe her, würde ich sagen.
Ich hatte bei mir eine Ecke sozusagen, wo ich es dann hingepackt habe, wo natürlich alle paar Monate mal den Staub wegwischt, nachdem du das eine Zeit lang benutzt hast. Das war die Ecke, wo auch meine Guitar Hero-Gitarren standen, die immerhin ein bisschen weniger Staub angesetzt haben, weil ich die häufiger mal dann gegriffen habe. Aber irgendwann war das auch mir relativ egal. Ich habe mir auch nicht Wii Fit Plus dann später geholt als Erweiterung der Games. Und es hat sicherlich einigen Leuten geholfen, die diese gamifizierte Variante, kann man ja schon mal sagen, das ist Vorläufer von diesen ganzen Fitnessgeräten, die du heutzutage hast. Also dieses Peloton oder wie auch immer, da gibt es ja diese mit Screen, wo du dann ein Abo machen kannst und die sagen dir dann, mach diese Aufgabe und steig auf und steig ab und solche Geschichten. Habe ich mich nicht groß mit beschäftigt. Ich bin auch eher jemand, der dann sagt, wenn ich mich betätigen will, ich gehe raus und laufe, wenn es passt. Und weniger, oh, ich muss jetzt noch kurz mein Training machen, damit das Wii-Männchen dann sagt, alles gut bei dir.
Ja. Aber komisch eigentlich, dass der Vitality Sensor, also dieser Pulsmesser, den sie 2009 vorgestellt haben, dass der dann nicht mehr kam. Also ob der Markt dann dafür vielleicht schon gesättigt war oder nicht mehr genug Nachfrage bestand. Aber das ist ja so ein bisschen so ein Running Gag, dass sie irgendwann mal dieses Teil hatten, was dann nie auf den Markt gekommen ist.
Ja, also wenn ich mich nicht komplett irre, die E3 2009 gewesen sein, wo sie es angekündigt haben, die im allerersten Plauschangriff besprochen wurde damals. Wo sie den Vitality Sensor angekündigt haben, was quasi wirklich ein Pulsmesser war, packst den auf den Finger. Und ich meine, dass sowas schon mal in Gedanken oder vielleicht wurde es auch nur als Japan-exklusives Gadget umgesetzt. So, das war es nicht mal so eine Tetris-Variante, wo die Steine dann schneller gefallen sind, wenn dein Puls höher wurde.
Könnte sein.
Na, entweder war das was umgesetzt wurde im kleinen Rahmen oder dafür angedacht. Und mich hat es nicht gewundert, weil das klingt sehr nach einer Nintendo-Sache. Ne? Und die hatten ja in vielen anderen Dingen schon recht mit der Bewegungssteuerung und dem Touchscreen beim DS. Da ist vielleicht auch so ein Vitality-Sensor irgendwas, wie auch immer sie den umsetzen, ist letzten Endes nicht rausgekommen. Also alles, was man da bekommen kann, ist dann entweder nachgemacht oder vielleicht kommt das mit. Gibt's für die aktuellen Konsolen sowas Vergleichbares? Nee, nichts, was deinen Puls so richtig misst. Ne?
Nee.
Würde auch nicht gerne sowas dann so ums Handgelenk haben und dann immer aufpumpen und alles. Um das mitzunehmen. Das Mario Kart Wheel hast du erwähnt.
Ja.
Es war einfach nur, es war auch mit dabei in gewissen Mario Kart Versionen. Ich weiß nicht, ob es bei allen direkt zum Launch. Ich hatte auch diese Kiste eben, ne, wo das Spiel dann war. Also dieser kleine Minikarton und dieses weiße Plastikrad mit eben einer Einsparung für Mario Kart Wii, was erstaunlicherweise fand ich besser funktioniert hat, als ich dachte. Ne? Also du konntest es schon reinpacken und die Bewegungssteuerung, klar, ob du es jetzt in der Hand hältst und hin und her kippst oder dieses Plastikrad hast, aber du warst zumindest nicht komplett ungelenkt damit. Ne? Ich habe immer noch Steuerkreuz oder Analogstick bevorzugt, aber es ging schon.
Ja, so ging es mir auch. Das ging klar, aber es war auch keine Verbesserung jetzt unbedingt.
Ja, ich hätte nicht das Plastik gebraucht, aber warum nicht? Ne? Also so spielen ja manche auch Rennspiele, haben den Controller in der Hand und immer, wenn sie nach links und rechts lenken, einmal komplett nach links, einmal komplett nach rechts. Kennt man genug Leute. Den V-Zapper gab es noch.
Den hatte ich eine Zeit lang.
Ja, hast du mit Links Crossbow Training?
Ja, genau. Ne? Ich habe das mit Links Crossbow Training bekommen, was kein überragend gutes Spiel übrigens aus dem Zelda-Franchise ist. Aber ich hatte den eine Weile und es gab ja auch dann, also notwendigerweise, also nicht notwendigerweise, aber logischerweise, weil man eben gut zielen konnte mit so einer V-Fernbedienung, eine Menge Spiele, die darauf zugeschnitten waren, wie eben diese Resident Evil Shooter, also Umbrella Chronicles, mhm. Darkseid Chronicles und House of the Dead Spiele und solche Sachen. Oder auch dieses erstaunlich oder erfreulich gute Dead Space Spiel, was auch so ein Rail-Shooter war, genau. Ja. Da gab es einige Spiele für, aber klar, die Verwendbarkeit von so einem Wii Zapper ist natürlich sehr limitiert. Das war, glaube ich, eher so eine freundliche Verbeugung vor dem alten NES Zapper. Das war jetzt, glaube ich, nie als das Zubehörteil angelegt, was den Markt irgendwie für Nintendo hätte komplett ummodeln oder revolutionieren sollen.
Ja, also es war eine nette Beigabe so, aber von wegen aus, dass du jetzt diese sehr vergleichsweise präzise Zeigefunktion hast bei der Wii, war sehr gut eben für die Rail- oder Lightgun-Shooter, die du natürlich also das war der intuitivste Weg, abseits, dass du eine richtige Lightgun haben kannst. Mhm. Wenn du noch zusätzlich dieses Element brauchst, dass du da ein waffenartiges Gebilde in der Hand hast mit dem Abzug oder nicht nur einfach die V-Mode in der Hand und dann drauf zielen, konnte man es machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das länger als 5 Minuten mal gespielt habe, das Crossbow-Training. Zu der Zeit hat man auf jeden Fall aber auch noch da natürlich auch Sony und Microsoft irgendwann mit ihrer Bewegungssteuerung um die Ecke viel zu spät gekommen sind. Das PlayStation Move gab es auch so eine Plastikknarre, wo du es dann reinpacken kannst, sehr ähnlich zu dem, wie ist es hier, der Wii Zapper, den sie natürlich dann angelehnt haben an den originalen Zapper. Und über das Kinect brauchen wir keine Woche voll Worte verlieren.
Oh Gott, das war die schlimmste Xbox-Zeit.
Xbox Start. Ich reibe mit der Hand links oben. Das bedeutet ja. um da mal einen kleinen Exkurs zu machen, wir können leider nicht über alle Spiele sprechen, die entsprechend diese Lightgun- oder Rail-Shoot-Funktion gehabt haben, weil da noch immer noch einiges auf dem Index ist tatsächlich. Aber es gibt sehr, sehr viele Ports von alten Klassikern nochmal, die auf der Wii rausgekommen sind. Teilweise Arcade-exklusive Sega-Spiele, die du dann jetzt damit zocken kannst und nochmal in Bundles neu aufgelegt. Mhm. Also wenn jemand Lightgun-Shooter-Fan ist, ich habe zuletzt auch für das Buch, das ich gemacht habe, das ABC der Videospiele, Plug Intended, hier nochmal drin, habe ich auch einen Part gemacht über FMV-Spiele. Und zum Beispiel ist mittlerweile Mad Dog McCree vom Index runter. Das waren diese FMV-Shooter im Wilden Westen oder sowas. Eigentlich alte Arcade-Spiele, die zum Beispiel auch auf die Wii umgesetzt wurden als Collection. Ne? Du findest da so viel an Rail-Shootern, die es sonst auf anderen Konsolen nicht gegeben hat. Also wer sowas mag, Lightgun-Rail-Shooter, wird damit echt glücklich. Mhm. Kann man da nochmal reinwerfen. Hier habe ich sonst noch Wii Speak, ein Zubehör, was sehr, sehr wenig Einsatz gefunden hat. Natürlich in Zeiten von Xbox Live, in Zeiten von PlayStation Network, das war ja damals auch schon dann relativ aktiv, miteinander spielen und Voice-Chat haben. Ne? Das ist nicht so wie heute, jeder macht Discord auf und quatscht dann untereinander. Bei Nintendo ja auch nochmal zusätzlich limitiert von wegen, wir wollen ja nicht, dass jeder mit jedem spricht, weil, denkt an die Kinder, gerne.
Ja, und heute gibt es ja diese App-Lösung, die sie bei manchen Spielen irgendwie haben und damals, das WeSpeak, das hatte ich auch mal, ich habe mir das im Vorfeld der Aufnahme nochmal gegoogelt. Das Interessante war, das war ja nicht irgendwie ein Headset oder sowas, ne? Das war eher so eine Raummikrofon, ein kleines.
Ja, ne? So ein bisschen wie so, also du konntest es auf dem Fernseher wahrscheinlich an der anderen Seite gegenüberliegend zur Sensorbar, ne? Mhm. Oder vielleicht konntest du auch drüber packen, vielleicht funktioniert es auch so. Aber es war wie so ein Mikro und ich weiß nicht, ob da auch ein Lautsprecher drin war oder ob du über die Boxen dann den anderen gehört hast, was nicht gut für die Soundqualität meines Erachtens ist, weil da hörst du ja auch den Spielesound dann nochmal drüber. Aber du konntest mit diesem Mikro anscheinend dann direkt mit anderen Leuten sprechen, die zum Beispiel Animal Crossing oder so gespielt haben oder ein oder zwei andere Spiele haben es noch benutzt. Ich habe es nie selber ausprobiert. Ich kann nichts sagen über die Qualität.
Nee, da sind meine Erinnerungen jetzt auch zu dünn. Ich würde mal vermuten, es wird nicht überragend gewesen sein in der Qualität, wenn das eben so ein frei im Raum stehendes Mikrofon war.
Ja, da ist vielleicht tatsächlich auch die etwas krumme über eine App auf dem Handy-Lösung vielleicht dann doch noch besser, wenn du nicht was direkt einbaust in die ganze Hardware. Jetzt geht ja immerhin, das hatten wir ja schon mal besprochen, glaube ich, Fabian, dass du mittlerweile tatsächlich endlich mal Bluetooth für dein Headset benutzen kannst bei der Switch.
Oh, da habe ich aber viel schlechtes Schlechtes drüber gehört. Ich würde jetzt hier ungern Halbwahrheiten
drüber gehört, weil du die verbunden hattest und die Qualität so schlecht war?
Nee, wir haben hier Kollegen im Haus erzählt, dass das einfach viel Lag da besteht und dass das nicht so toll funktioniert.
Ja, das war genau das Gleiche, was ich vernommen habe. Ich habe mich schon so ein bisschen gefreut, weil das ist mir immer so ein bisschen abgegangen. Also mittlerweile, die meisten Leute haben ja, zumindest wenn sie sich schon so Kopfhörer holen, ich würde sagen, die wenigsten holen welche, wo es keine Bluetooth-Funktionalität immerhin optional gibt. Hm. Das wäre schön, dass zum Beispiel, du kannst ja auch nicht die Switch dann sozusagen so gut überall positionieren, weil das Kabel sonst noch dranhängt. Ich würde auch gerne mit Bluetooth-Kopfhörern hören oder vielleicht mit dem Mikro sprechen, aber wenn die Qualität nicht so geil ist, naja, muss man ja dementsprechend dann nicht so haben. Gehen wir aber auf die Wii nochmal zurück. Ein anderes Accessoire, das ich gar nicht kannte, das habe ich jetzt hier noch in der Recherche gesehen, war die Wii USB Memory, so ein 16 GB USB-Stick, den man hinten in die zwei Ports, ich glaube hinten gab es zwei Ports, ne? Oder gab es vorne auch noch einen? Doch, vorne gab es den SD-Karten-Slot oder es gab vorne den SD-Karten-Slot, weiß ich noch auf jeden Fall.
Ja, der war vorne, aber ob da noch...
ich weiß nicht, ob vorne auch ein USB war, ich glaube es gab hinten nur zwei. Den konntest du anschließen, der war aber für sehr, sehr wenige Spiele gedacht, im Primären für Dragon Quest X oder Dragon Quest X in Japan, was ein MMORPG gewesen ist, was auf der Wii lief, mittlerweile auch auf anderen Plattformen natürlich, ich glaube Wii und PC war es hauptsächlich, aber die Wii selber hatte ja nicht hier großen Speicher, der benutzt werden kann, und für ein MMORPG brauchtest du auch wirklich Sachen, die nicht immer von Disk dann gelesen werden, und das war wie so eine Art Festplatten interne Erweiterung, nennen wir es mal so. Mhm.
Genau, das Spiel hatte nämlich zwei Disks und du musstest die quasi dann da drauf installieren, damit du später das nicht mehr die Disks im Spiel tauschen musstest. Und gleichzeitig, was natürlich ein schöner, nicht so ein erfreulicher Zug war, wurde das quasi an deine Konsole dann gekoppelt. Das heißt, du konntest diesen Stick dann nicht mehr an einer anderen Konsole verwenden, solange dieses Spiel da drauf installiert war. Natürlich auch ein echt abenteuerliches Modell, was dann nicht so Schule gemacht hat mit diesem USB-Stick.
Allgemein was den Speicherplatz angeht, also man konnte natürlich nicht erwarten in der Form, dass die Wii wie die Xbox in den meisten Modellen und die PlayStation 3 sowieso von Haus aus, bei Xbox gab es ja eine Handvoll Modelle wie die Arcade oder die ganz erste, die keine Festplatte hatte, aber natürlich auch keine Festplatte in der Wii drin. Du konntest SD-Karten reintun. Hm. Na, ich meine jetzt, dass da eine gewisse Art von Speicher schon mal drin verbaut war, aber ganz wenig. Na, irgendwie, ich weiß es nicht, waren da 500 MB von Haus aus drin, bevor du eine Karte hast. Zumindest damit so grundsätzliche Speicherfähigkeiten drin sind für Safe Games, ne? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das können wir ja mal bis zum nächsten Podcast checken oder so, ne?
Wie viel interner Speicher da war? Also es war nicht viel. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt. Ich glaube, es war ein halbes Gigabyte tatsächlich, so wie du es gesagt hast eben.
Damit du dann natürlich, wenn du dir Sachen aus dem Wii Store runtergeladen hast, ob Virtual Console oder WiiWare-Titel, einerseits, die konntest du natürlich im internen Speicher draufpacken. Das wurde auch dann umgerechnet in Blocks, glaube ich, war es immer. Ja. Wobei ich nicht genau wusste, wie viel Kilobyte ist jetzt ein Block.
Das wusste niemand.
Das wusste keiner, ne? Und auch schön immer, wenn den Downloads da dargestellt. Das war immer die Super Marios, die durchgelaufen sind und dann hochgesprungen sind, mit den, die an die Steine hochgesprungen sind, je schneller oder je mehr der Download da gewesen ist, so ein bisschen wie bei dem DS zum Beispiel. Du brauchtest natürlich noch eine SD-Karte, eine große SD-Karte. Ich glaube, meine erste war damals 4 GB noch. Na, für heutige Verhältnisse natürlich nichts, aber zumindest, dass du da, wenn du deine Download-Games hast, die auch teilweise auslagern kannst, du konntest aber, es war doch so, dass du nicht von SD-Karte spielen konntest. Na, wenn du musstest sie nämlich in den internen Speicher der Wii dann verschieben, die Games, meine ich jetzt. Ne? Ja. Also du kannst nicht sagen, ich habe da jetzt eine 2 Terabyte SD-Karte drin, wenn das überhaupt so geschluckt wird, nach heutigen Verhältnissen, und da kann ich 8000 Spiele installieren, sondern du konntest immer dann, okay, ich habe meine wie viel paar Dutzend Games, die auch in diese Kacheln da drauf passen, die ich spielen kann, aber ich muss dann immer hin und her schieben, den Kühlschrank ausräumen.
Fairerweise haben sie das später gepatcht. Also die Wii hat ja relativ viele Firmware-Updates bekommen und später war es möglich, dass du quasi Virtual Console, oder es gab ja auch WiiWare-Spiele oder generell auch noch Kanäle, das haben wir ja auch, ist ja komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden, dass es noch so Sachen wie den Wetterkanal und den Nachrichtenkanal gab.
Genau, irgend so eine Mii-Parade war auch noch wie beim DS.
Genau, später konntest du das auf SD-Karten verschieben und auch davon benutzen. Das hatte später dann so ein kleines SD-Karten-Symbol im Hauptmenü auch, und die haben halt auch gemerkt, das Ding ist ansonsten nicht mehr praktikabel verwendbar mit all den Sachen, die wir zum Download anbieten, weil, um vielleicht da mal kurz den Schwenk jetzt hinzumachen, die Virtual Console, das hat sich ja echt schnell zu einem riesengroßen Angebot an Retro-Spielen entwickelt, mit super vielen Systemen, die da abgedeckt wurden, tatsächlich auch in der Breite, die Nintendo später nie mehr erreicht hat auf anderen Systemen, mit entsprechenden Virtual Console-Angeboten, die sie da hatten.
Ja. können wir gerne auch mal erstmal darauf eingehen, weil Virtual Console ist was sehr Wichtiges sowieso. Ich meine, für Leute wie uns, die dann mit den Sachen groß geworden sind, wer Retro-Interesse hat, du hattest nie so einen diversen Marktplatz, wo du digital Spiele kaufen kannst. Es wäre wahrscheinlich noch eine größere Relevanz gewesen, wenn es sowas wie ROMs oder selbst runterladbare Spiele für viele Leute nicht gegeben hätte. Stell dir mal vor, das wäre das erste Mal, wo jemand jetzt hier, nachdem Chrono Trigger ausverkauft ist, einen Chrono Trigger offiziell kaufen kann und runterladen und hier spielen. Das hätte nochmal eine andere Relevanz, aber allgemein in Europa sind so knapp 385 Spiele in Europa sind rausgekommen auf der Virtual Console in einer großen Breite von Systemen. Nicht nur, dass du NES, Super Nintendo oder so spielen konntest. N64 war, glaube ich, das Maximum von wegen des Alter des Spieles. Also du konntest jetzt keine GameCube-Spiele oder sowas draufzocken, aber die Emulatoren, die darauf von Nintendo gemacht wurden, haben so funktioniert. Aber auch die PC Engine drauf. Mhm. Das erste Mal, dass PC Engine Spiele oder TurboGrafx-16 Spiele offiziell in Europa zum großen Teil erhältlich waren, in Deutschland jedenfalls. Mega Drive, Master System, Neo Geo, sogar Commodore 64 eine Zeit lang. Ja. Leider alle delistet, also sowieso mittlerweile jetzt auch, aber die sind irgendwann Lizenzen ausgelaufen. Und in Japan noch der MSX-Computer zu einem Teil. Was dann super cool gewesen ist vom Angebot, ich fand immer, die Spiele an sich waren so ein bisschen zu teuer, hatte ich das Gefühl.
Ja, es war auch immer ein bisschen ärgerlich, dass dann für Importspiele, also für das, was da als Importspiele lief, die eben nie vorher hier verfügbar waren, hast du immer noch ein bisschen mehr bezahlt. Mhm. Das hast du natürlich gemacht, weil du dachtest, ach geil, jetzt kann ich es endlich mal hier kaufen, aber war schon ein bisschen frech. Aber ja, die Sachen waren nicht billig.
Ja, grundsätzlich, du konntest dich aber, ich kann mich jetzt nicht an eine Plattform auf der Wii erinnern, die schlecht emuliert war und wo du sagst, das hast du ja später bei vielen anderen, bei der Wii U kannst du sagen, NES-Spiele sind alle zu dumpf, aber die Mega Drive-Spiele sehen gut aus und so weiter. Also da war Nintendo irgendwie, waren sie fitter, hatte ich das Gefühl, auf der Wii dann. NES-Spiele sind perfekt gelaufen, Super Nintendo ist gut gelaufen, auch mit N64 hatte ich keine Probleme. Ich habe mir immer wieder mal was geholt, zum Beispiel so wie Sin and Punishment kam für das N64 da raus, weil es ja nur in Japan offiziell erhältlich gewesen ist. Hast du natürlich dann auch den Aufpreis gezahlt, die 1200 Punkte, umgerechnet also 12 Euro, denn du musstest dir ja Wii-Punkte kaufen und die dann umrechnen mit Wii-Karten, weil du konntest nicht direkt dann echt Geld ausgeben. Es klingt wahrscheinlich nach weniger, wenn du 1200 Punkte ausgibst als 12 Euro. Kann ich mir vorstellen, aber auch solche Sachen. Ich habe mal hier noch eine Auswahl der Import-Games mal drauf gemacht, weil es waren zwar auch super viele coole Sachen, die du so nochmal dir hättest zulegen können, dass du The Lost Levels vom NES dann nochmal offiziell haben kannst, was nur auf dem Famicom Disk System rauskam. In Europa gab es keinen Chrono Trigger offiziell oder das Super Mario RPG konntest du auch hier nicht direkt kaufen, dass du die darüber holst. Ich habe mir die Ogre Battles, glaube ich, dafür geholt und tatsächlich auch mal Monster World 4, mittlerweile natürlich tausendfach neu aufgelegt und geremaked und alles drum und dran, aber das hatte als eines der wenigen Importspiele tatsächlich auch eine englische Loka dann bekommen.
Stimmt.
Weil vorher war das nur in japanischem Text. Oft wurden diese Spiele auch mit japanischem Text dann hier angeboten zum Kauf, aber da waren es Jump'n'Runs, wo du nicht unbedingt dann den Text verstehen musst, aber bei sowas fand ich sehr cool. Hast du dir privat dann nochmal Virtual Console Spiele geholt oder war es eher
Menge.
So?
Ja, also ich könnte das jetzt nicht mehr im Detail aufzählen, dafür habe ich die auch zu lange nicht mehr aufgebaut oder installiert, weil du einfach viele Möglichkeiten natürlich hast, um diese Spiele zu spielen, nicht zuletzt auch auf der Original-Hardware. Aber klar, ich habe da viel mir runtergeladen. Ich war auch immer ein Fan von das war immer ganz hübsch aufgemacht, so mit diesen Icons im Menü und sowas und mochte das ganz gerne. Hatte sicherlich eine Zeit lang da auch mal meine Folder mit verschiedenen Systemen, wo die Spiele dann drinne waren. Aber klar, man konnte einfach eine Menge Kohle da loswerden, weil es war ein richtig großes Angebot an Spielen. Ich meine, wir reden hier von allein so Sachen wie SNES, NES oder Mega Drive. Das waren so 70, 80 Spiele, die du pro System hier hattest. Und wenn wir da gucken, dass du eben für ein Super Nintendo-Spiel dann fast 10 Euro bezahlt hast, dann muss man kein Genie sein, um sich auszurechnen, was man da hätte ausgeben können an Hunderten oder Tausenden Euro, um all diese Spiele zu holen.
Und ich sagte auch nochmal damals, selbst wenn du natürlich dann jemand bist, der sehr versiert in Emulation und ich weiß, wie ich solche Spiele auch so auf dem PC laufe, ich bekommen kann, ist ja alles schön und gut. Aber du hattest zumindest eine Plattform, wo du nicht nur diese Games offiziell haben konntest, das war ja auch nochmal ein bisschen was wert als Sammler, dass man sagt, okay, die offizielle Version, die habe ich dann auch hier und besitze sie dann, wenn nur dann in digitaler Form. Aber du hattest auch relativ problemfrei. Na, du musstest dich jetzt nicht darum kümmern, ist das Scrolling unsauber, habe ich die richtige Frame-Anzahl eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob waren Quicksaves damals schon angeboten?
Ja, das habe ich mich eben auch gerade gefragt.
Das müsste glaube ich, erst zur Wii U gekommen sein. Ich glaube, es waren keine Quick-Save. Du konntest ja immer in dieses Menü von der Wii gehen, wenn du auf den Home-Button gedrückt hast. Und da war nur von wegen Zurücksetzen und alles auf der Wii, will ich jetzt sagen.
Ich bin mir halt auch unsicher. Du hattest schon auch noch das Problem mit den 50 Hertz bei vielen Spielen damals, ne?
Ja, ja. Nicht bei allen. Also die hatten auch durchaus, kannst dich ja schon an der GameCube-Ära erinnern, wie bei der Zelda-Bonus-Disc zum Beispiel, wenn da Sachen gewesen sind, die es nur als Import gegeben hat, dann waren sie auch in 60 Hertz verfügbar. Allerdings, wenn sie dann Spiele hatten, wo es dann Multiplattform oder die deutsche Version ist, dann wurden die in 50 Hertz angeboten. Ja. Ja. Ich weiß aber nicht, wie prävalent das war oder sie bei manchen Sachen dann gesagt haben, ist mir doch egal. Wo ich viel ausgegeben habe, war bei der PC Engine tatsächlich, weil ich eben immer eine PC Engine gerne haben wollen würde und die nie offiziell hier rausgekommen ist. Und dann sage ich, oh, jetzt kann ich mal EaseBook 1 und 2 da haben oder Dracula X endlich oder Lords of Thunder, solche Sachen. Da habe ich mich gefreut, die Icons dann zu sehen in der Übersicht.
Jetzt sag mir nochmal für die Leute, die jetzt durch unseren Podcast oder generell auf die Wii jetzt nochmal aufmerksam werden und denken, ach cool, die baue ich jetzt nochmal auf oder ich hole mir eine. Du hast es eben schon mal gesagt, mit delisted, kann man überhaupt noch mit einer Wii, wenn man sich jetzt eine aufbaut und hinstellt, auf den eShop zugreifen?
So, ich glaube, du kannst tatsächlich noch auf den eShop zugreifen und sogar, aber korrigiert mich gerne da draußen, wenn ihr es hört, weil ich war der Ansicht auch, bis ich vor kurzem mal das Gegenteilige gesehen habe, aber vielleicht ist es mittlerweile auch schon passé. Es wurde vor einiger Zeit ja die Möglichkeit von Nintendo quasi unterbunden, da noch sich Credit draufzuladen. Ne? Mhm. Du hast ja in deiner, das war ja alles wie Konsolen gebunden, das heißt, du hattest keinen Account, den du aufgemacht hast, sondern es war alles an deine Hardware selbst gebunden. Wenn du da in den Shop gegangen bist und Geld ausgegeben hast, dann galt es auch nur für deine Konsole hier. Mhm. Und Nintendo hat danach vor ein paar Jahren, 2017 oder so müsste es gewesen sein, gesagt, okay, jetzt, wenn ihr noch Geld mit den Wii-Punkten da draufpacken wollt, bis zu diesem Zeitpunkt geht es, aber danach nicht mehr. Und ich glaube zumindest, wenn du noch deine Wii anmachst, kannst du dich mit dem Shop noch connecten und kannst auch die Sachen wohl runterladen, die du gekauft hast mit deiner Wii selber, aber du kannst nicht nochmal neu Geld selber drauf tun und dann selber Sachen kaufen. Und natürlich das, was delistet wurde, ist dann auch nicht mehr in der Liste als kaufbares Ding. Mhm. So oder so, aber es war so ein kleines, so ein bisschen so ein Wake-up-Call natürlich. Es gibt manche Leute, die dann ohne Ende Geld bei diesen 380-plus-Spielen dann ausgegeben haben. Und ich habe immer so insgeheim so ein bisschen drauf gehofft, okay, du hast natürlich jetzt keinen Account gehabt, aber du wirst ja die Möglichkeit haben, die dann mitzunehmen. Konntest du dann auch bei der Wii U, ne, unter Voraussetzung, dass du die im Wii-Modus spielst. Aber Nintendo ist es natürlich viel lieber. Irgendwann haben sie da den ganzen Laden dicht gemacht und gesagt, kauf das nochmal auf der nächsten Konsole. Ne? Wie oft musst du eigentlich noch Super Mario Brothers kaufen oder Super Mario 64?
Also der Wii Shop Channel wurde im Januar 2019 geschlossen.
19 war es sogar.
Und dann, okay. Es gibt da noch einen aktuellen Support-Artikel von Nintendo, da sagen sie, ja, du kannst dir aber die Sachen noch runterladen, die du gekauft hast, oder transferieren von der Wii auf eine Wii U. Aber be aware, these features will eventually end at a future date. Das heißt für mich auch, irgendwann wirst du die Sachen wahrscheinlich auch nicht mehr runterladen können, die du dir mal gekauft hast.
Ja, und wenn du es mal auf deine Wii U transferiert hast, ich glaube, dann ist deine Wii auch gelöscht, sozusagen. Ne? Also du hast ja keine Kopie davon gemacht, sondern hast transferiert die Lizenzen oder was auch immer. Dann hast du dann auf deiner Wii U im Wii-Modus deine ganzen Käufe. Aber dann ist es, ja, wenn du deine alte Wii nochmal anmachst, als ob es eine komplett neue wäre und nicht, dass du eine doppelte Version davon hast. Ja, alles nicht so cool und nicht so geil in der Form geregelt. Und leider seit der Wii U Virtual Console hast du auch nie wieder dieses variable Angebot gehabt. Viele dieser Spiele, die rausgekommen sind, die hast du dann nicht mehr in der Wii U gesehen. Ich glaube, viele Hersteller sind auch darauf gekommen, oh, wenn sich das da so gut verkauft hat, warum machen wir nicht selbst Retro-Collections oder behalten das Spiel einfach. Also sehr, sehr schade, das hätte ein richtig guter Platz werden können.
Das ist wahr. Wird man wahrscheinlich so nicht nochmal sehen in Zukunft.
Nee, leider nicht. Leider nicht. Irgendwann kommt vielleicht das Netflix der Spiele, auf das alle Leute hoffen, solange Nintendo da die Hand aufhalten kann. Lass noch mal kurz, es gibt noch ein paar technische Sachen, die wir noch mal besprechen können, bevor wir, ich glaube, für diesen Podcast machen wir hauptsächlich noch mal Technik und sprechen dann über ein paar der Spiele.
Ja.
Na, und werden dann den Rest schön aufdröseln im nächsten Podcast.
Wir sprechen noch schön über unser beider Lieblingsgenre, weil das ist nämlich auch ein großer Block.
Das ist der wichtigste Block natürlich.
Ja. Stimmt.
Ja, natürlich, da müssen wir drüber quatschen. Was die Internetanbindung angeht, der Wii, du konntest natürlich über Wi-Fi darauf zugreifen. Mhm. Firmware-Updates hast du erwähnt, da konntest du natürlich auch die Wii dementsprechend updaten, aktualisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob da so viele Features an sich dazugekommen sind, nach und nach, wo du sagst, die ändern die Funktionalität. Ab und zu mal hast du sowas wie den Wetterkanal extra bekommen, den du dann im Wii-Shop dann neu dazu packen kannst und ab und zu mal drauf schauen, wie gut ist das Wetter oder was machen meine Mies oder whatever. Du kannst deine Mies dann auch selber bauen. Allerdings, es gab von Haus aus, du musstest dir dann einen Adapter zu kaufen. Du konntest nur Wi-Fi benutzen fürs Internet.
Ja.
Du musstest mit einem USB-LAN-Adapter quasi Kabel-Internet holen, wenn du das benutzen wolltest. Ansonsten warst du auf Wi-Fi angewiesen.
Mhm.
Na, immerhin, ich weiß jetzt nicht so viele Spiele, die dann den Online-Multiplayer unterstützt haben. Wahrscheinlich Brawl, schätze ich mal.
Mario Kart
war ganz groß im Online-Multiplayer. Da lohnt es sich natürlich, denke ich mal, gerade in den Mid-2000er-Zeiten, wenn vielleicht das Wi-Fi nicht das Beste war, verglichen mit dem Kabel, oder die Router nicht so gut funktionieren, dass man doch nochmal in den Invest geht und sich das Kabel holt. Ich meine aber auch nicht, dass teilweise sogar auch so Third-Party-Adapter benutzt zu haben, solange USB auf LAN war.
Mich hat das nie gestört, tatsächlich, das einfach über Wi-Fi zu verwenden.
Ja, solange es geht, passt es ja schon. Es gab Revisionen von der Wii, also natürlich andere Farben, die du holen konntest. Ich hatte die weiße, die schwarze ist dann irgendwann auch nachgekommen. Zu New Super Mario Brothers gab es eine rote, die man sich holen konnte. Also auch die 25 Jahre Mario-Jubiläum waren da, glaube ich, auch zu der Zeit. Passt ja, ne? Wir hatten ja gerade die 40. Also gibt sich das aus. Aber es gab dann eine konkrete Überarbeitung im Low-Cost-Segment. Laut meinen Notizen 2021 rausgekommen. Ich meine natürlich 2011 rausgekommen. Zuerst kann mich erinnern, in den USA oder Kanada, später auch hier rüber geschwappt, die sogenannte Wii Mini wurde sie genannt. Hast du so eine mal in der Hand gehabt? Ich glaube, die habe ich nie wirklich selbst mal berührt.
Ich habe die schon gehabt und ich bin eigentlich immer ein Fan von Geräten neu aufgelegt in kleiner und eben mit Learnings, die man hat aus den Jahren davor und Sachen, wo man irgendwie was einsparen kann, um das dann kompakter zu liefern. Aber die Wii Mini war so ein klassisches Beispiel für echt kaputt gespart, was ursprünglich mal eine coole Hardware war, weil der einfach so viel fehlte. Also jetzt mal GameCube geschenkt. Da sagst du halt, okay, das Ding kostet nur 100 Euro oder 100 Dollar. Da ist das halt nicht mehr abwärtskompatibel. Dann aber auch kein Wi-Fi-Support mehr, keine Unterstützung mehr fürs Komponentenkabel, sondern nur noch die schlechtestmögliche Bildqualität. Ja. Die du bekommen konntest. Also das war echt, das kannst du wirklich nur noch dann im Kinderzimmer für die Altersgruppe unter 10 verwenden und sagen, hier, das stellen wir rein und wenn es in 3 Wochen kaputt ist, ist es auch nicht schlimm. Aber es war keine schöne oder für ernsthafte Nutzer attraktive Konsole.
Ja, also die Preisersparnis ist natürlich enorm. Der Standardpreis war ja zu Beginn zumindest bei 2,49 und es muss sich meines Erachtens auch nicht so ultra viel nach unten bewegt haben, weil die Wii war ja immer erfolgreich. Nintendo hat keinen Grund, da irgendwann runterzugehen und sagen, wo jetzt für 150 oder sowas, es sei denn, wir machen ein neues Modell oder es wird durch Bundle subventioniert. Das nächste Wii-Bundle hat jetzt ein Spiel für den gleichen Preis. Bei dem Ding, ich meine, wenn du sowas wie ein Wi-Fi-Chip da rausnimmst.
Ja.
Inwiefern, wie viel weniger Kosten macht das? Weil das muss sich ja um Centbeträge eigentlich handeln. Ne? Weiß nicht, ob da noch ein Rattenschwanz dranhängt, weil wenn das Wi-Fi drin ist, muss auch die Hardware noch drin haben oder sowas. Aber die haben dann so viel da rausgerissen. Wie kommt man denn auf die Idee, schlechtere Videooptionen anzubieten? Ne? Oder wo du nicht sagst, warum hat die dann zu dem Jahr nicht nur einen HDMI-Anschluss vielleicht?
Ja, ey, ne? Versteht halt kein Mensch.
Ja, gibt es ja auch heutzutage, wenn Leute HDMI rausholen wollen, gibt es ja diese im Angebot bei eBay für einen 10er Wii U-Anschluss auf HDMI, der natürlich mehr schlecht als recht das Bild mit wahrscheinlich Delay auch noch durchskaliert. Aber benutzen kann man es dann zu. Warum das da nicht mit reintun? Gar kein Internet mehr vorhanden, keine SD-Karte vor allem, die du reintun kannst. Das heißt auch, du bist auf den Speicher angewiesen, der drin ist. Und ja, ist aus der 2DS-Schiene eben so ein bisschen. Ne? Hauptsache, es hält ein bisschen besser. Ja, passt aber auch lieber auf. Also im besten Fall nicht diese dann holen, wenn man irgendwo nochmal ein günstiges Angebot sieht und die haben
nicht. Nee, echt nicht.
So, und ansonsten ja, Abwärtskompatibilität mit der Wii U hatten wir besprochen. Ein Unterschied, muss man sagen, wenn man jetzt bei der Wii U die Wii-Funktion benutzen will, im Grunde schaltet die ja in den Wii-Modus. Das heißt, man muss dann nochmal eine Wii-Fernbedienung haben mit Nunchuck. Man muss die Sensorbar aufbauen, um die Spiele zu steuern. Und es hat auch nicht alle Features, die Firmware drin, die du hauptsächlich auch in der originalen Wii-Fassung hast. Das ist schon ein reduziertes Interface. Was auch fehlt, offiziell kannst du nicht die GameCube-Spiele damit abspielen.
Ja.
Ne? Weil ich weiß gar nicht, habe ich mal probiert, da eine Disc reinzupacken? Ich weiß es nicht, aber ich traue mich nicht, diese kleinen Discs dann in die Wii U reinzupacken und dann nicht mehr wieder rauszubekommen. Die Möglichkeit sollte aber drin sein, weil es gibt ja immer, mittlerweile ist es ja alles durchgehackt und offen ohne Ende, also die Funktionalität ist drin, aber sie kann nicht offiziell benutzt werden, weil die Discs nicht geschluckt werden.
Ja, genau.
So rum ist es. Lass uns mal dann nochmal abschließen bei diesem Podcast, aber wenn wir jetzt sowieso ausführlich drüber sprechen, über die Jump'n'Runs dann einmal reden.
Oh ja.
Auf der Nintendo Wii, was meines Erachtens auch das stärkste Genre da drauf ist. Und ey, du hast es erwähnt, ich habe es wahrscheinlich auch anderswo schon gesagt, Mario Galaxy 1 und 2, damit müssen wir auch einsteigen. Mario Galaxy 1, ein absoluter Magic Moment für mich. Eins der besten Games aller Zeiten. Einfach, dass die Enttäuschung, die ich von Sunshine hatte, komplett weggeblasen.
Total.
Als es rausgekommen ist, wir haben uns zuletzt, ja, vor einem Jahr nochmal überzeugen können mit dem Switch Remaster, wie gut dieses Spiel ist. Ne? Und weiß nicht, wie viel mehr man so noch an Superlativen raushauen möchte. Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Jump'n'Run.
Ja, besser auch als Odyssey, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, kann man, also es ist, würde ich fast schon beipflichten. Ne? Ich mochte Odyssey auch sehr gerne. Du hast, glaube ich, so einen kleinen Kicker mit Odyssey oder so.
Nein, ich fand, gar nicht. Es war gar nicht provokant gemeint. Mir hat es einfach mehr Spaß gemacht. Ich mochte das lieber als Odyssey.
Ja, die Grundidee sowieso ist allein genial genug, dass du vor allem, was ich bei Sunshine problematisch fand, waren die Kameradinger eben, dass du immer nicht wirklich richtig im Blick auch hattest, wie, wo du dich positionieren musst und dadurch das Springen an sich auch schwierig wurde und das Jump, das Jetpack war zwar eine nette Idee, aber das war nichts, was das Gameplay für mich so verbessert hat. Bei Galaxy, das so zu machen mit diesen kleinen runden Planeten, wo du drumherum laufen kannst, was so viel Innovation dir gebracht hat, die Kamera sich dann auch meist so positioniert hat, wie du es brauchst, habe ich eben auf der Switch wieder gemerkt. Mario Galaxy 2 kann man fast eher als Add-on bezeichnen, würde ich fast sagen.
Ja.
Ne? Also es macht nichts fundamental so neu, mit der Ausnahme, dass du jetzt Yoshi hast, der natürlich noch mit dazukommt. Aber wenn, dann ist es auch eines der besten Add-ons aller Zeiten.
Total, ist auch ein Hammer-Spiel.
Muss man so sagen. Sehr schade, dass das nicht nochmal auf die Switch ausgelegt wurde.
Das bringen die bestimmt irgendwann nochmal.
Meinst du, kommt das jetzt dieses Jahr nochmal in der Standalone-Version, ne, für 60 Euro?
Ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, da wäre schon angekündigt.
Das wäre schon dann angekündigt. Aber so, wenn man noch ansatzweise Bock hat auf solche Jump'n'Runs, jetzt kann man immerhin den ersten Teil auf der Switch nochmal erleben, wenn man möchte. Aber es lohnt sich alleine schon deshalb, irgendwo günstig nochmal eine Wii sich zu holen oder das auf einer Wii U zu spielen, wenn man Galaxy nochmal zocken kann. Das ist ein absoluter Must-Have und 2 ebenso. Und ich glaube, bei vielen Leuten dann wechselt es sich ab, ob Teil 1 oder Teil 2 dann ganz vorne liegt.
Ja.
Na, Teil 2 hat nochmal ein bisschen mehr Anspruch, glaube ich, in gewissen Sachen, dass es durchaus mal härter werden kann. Diese Purple Coins, die du nochmal
einsammeln musst. Oh ja, stimmt, du hast recht. Stimmt.
Also, weiß nicht, ob ich alle gekriegt habe damals. Das weiß ich nicht mehr so richtig. New Super Mario Brothers hatten wir auch schon mal ein bisschen angeschnitten, natürlich als, es war ja keine Adaption in dem Sinne, weil das Level-Design war ja komplett neu, oder? Wenn ich mich nicht irre, gegenüber dem DS-Spiel.
Ja, es war ein anderes Spiel.
Genau.
Und ein gutes Spiel auch. Ich finde die sehr gut, allerdings bin ich nicht der allergrößte Fan der Ästhetik und auch nicht ganz so der Spielphysik der New Super Mario Bros. Spiele, aber das sind natürlich auch sehr kompetente Jump'n'Runs, keine Frage.
Ja, ne, also ich habe da auch den Multiplayer eigentlich, der hat Spaß gemacht. Das Einzige, was mich beim Multiplayer ein bisschen angenervt hat, und ich weiß nicht, ob es eine technische Umsetzung ist oder nicht, weißt du, worauf ich hinaus will?
Nee.
Also immer, wenn du dann mit dem Gegner in Berührung gekommen bist oder ein Item genommen hast oder sowas, hat das Spiel pausiert.
Ne? Ah, ja,
es gab ja immer diese kurze Unterbrechung, also es ist nicht live durchgelaufen, dass dein Charakter dann größer wird, sondern auch alle, die gespielt haben, haben so einen kleinen Freeze gemacht. Fast so wie was weiß ich, hier, da gibt's doch hier die ganzen Kinderspiele sowas. Wenn ich gucke, dann dürft ihr euch nicht bewegen. Na, die Squid Games von heute und so weiter. Und das hat mich immer so ein bisschen aus dem Takt gebracht, vor allem wenn man mit 4 Leuten spielt und es da immer ein Power-Up gibt oder jemand kratzt ab oder irgendwas passiert. Und das hat den Spielfluss für mich immer so ein bisschen zu sehr fahrig gemacht.
Stimmt.
Na, unabhängig davon aber ein sehr schönes 2,5D Jump'n'Run. Ich meine, es wurde ja auch adäquat dann fortgesetzt mit dem Nachfolger auf der Wii U. Super Luigi U haben wir bekommen und auch die ganzen Ableger auf dem 3DS dann natürlich. Ich muss endlich mal dann den zweiten Teil auf dem 3DS mal in Ruhe weiterspielen. So viele Coins, die ich noch einsammeln muss. Donkey Kong Country Returns, klasse.
Oh, über Super Mario All-Stars gehst du.
Oh, Entschuldigung, ja, oh, habe ich übersehen, da also, hast du absolut
kann
recht.
Kann man aber auch drüber hinweggehen. 25. Geburtstag von Mario, haben sie das alte Super Nintendo-ROM einfach mal auf eine DVD gebrannt, ja. Im 50-Hertz-Modus.
Im 50-Hertz-Modus.
War ein riesen Shitstorm damals. Sehr lieblose Spielekollektion leider. Highlight wahrscheinlich der Pappschuber, der da mit dabei war, wo man das reinstecken konnte. Und ich glaube, eine Soundtrack-CD gehörte da noch mit dazu. Genau. Aber keine, nee, es hatte, glaube ich, gar keinen Schuber. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall keine geile.
Ich meine, Sammlung. Ich habe einen Schuber gehabt, weil es da noch diesen Bonus, dieses Soundtrack oder das passende Artbook, keine Ahnung. Also irgendwas, du konntest auf jeden Fall so ein dickeres Paket hier kaufen, ja, weiß ich noch. Ich habe es auch nicht mehr in der Sammlung, weil letzten Endes, da behalte ich lieber das originale Super Mario All-Stars, weil es das bessere Spiel. Also es macht nicht so viel anders und wenn du eh nur einen ROM auf einer Disk haben willst, deshalb wurde es auch nie in der Virtual Console, glaube ich, angeboten.
Stimmt, aber es ist mittlerweile auf der Switch.
Auf der Switch sollte es verfügbar sein, aber da siehst du den Unterschied von wegen zahlst du 25 bis 30 Euro für einen ROM auf einer Disk oder zahlst du dafür deine 8 Euro, wenn du es in der Virtual Console die holen würdest.
Das stimmt.
Na, und da hättest du potenziell noch mal ein bisschen mehr Optionen gehabt. Eine andere Collection, aber das können wir mal kurz hier reinwerfen, die habe ich hier nicht mit reingeschrieben, weil die nur in den USA und in Japan rausgekommen ist. Es gab ja auch eine Kirby Collection, weiß ich noch. Ne? Also mit alten, das waren, denke ich mal, das Super Nintendo und die alten NES und Gameboy Sachen, oder?
Ja, das ist aber soll eine sehr gute Sammlung sein. Ich war immer ein bisschen traurig darüber, dass es die nicht gab hier.
Ja, verstehe ich auch nicht ganz, warum die hier nicht rausgebracht wurde. Vielleicht Lokalisation, man weiß ja nicht. Man braucht den vielen Text bei Kirby.
Bei Kirby,
unbedingt auf Deutsch. Aber dann können wir jetzt dann mal zu Donkey Kong Country Returns übergehen. Eine sehr, sehr schöne Rückkehr des alten Donkey Kong Country im Prinzip.
Ich liebe das Spiel.
Na, einziges, ich werfe es auch jetzt schon mal rein, das Einzige, was ich nicht so ganz cool fand, war das forcierte Rollen durch die Wiimote, weil das konntest das wurde ja später, auf dem 3DS kannst du es, denke ich mal, auf den Knopf machen, weil beim 3DS ist ja der Port gekommen, nach einigen Jahren. Du musst ja mit Donkey oder mit Diddy, wenn du unterwegs bist, hast du diese Rolle, die du auf dem Boden machen kannst. Und um die dann durchzuführen, du hast die Wiimote wie einen Controller gehalten, musstest du schütteln damit. Das heißt also etwas, eine Bewegung, wo es einen Knopfdruck auch getan hätte.
Ja, es war ein kleiner Nachteil, definitiv, muss man ganz ehrlich sagen.
Ansonsten aber, waren das schon Retro Studios? Oder?
Ja,
das haben die das schon gemacht.
Haben die gemacht damals.
Die haben sehr gut, also da hast du nicht gemerkt, dass da Rare nicht mehr dran sitzt oder die Väter der Serie, und das konnten also auch ein anderes Team, konnte Donkey Kong Country quasi verstehen und daraus ein schönes Spiel machen. Es sah sehr gut aus, es hat sehr viel Fun gemacht, es war durchaus sehr anspruchsvoll, ne? Wurde mit Tropical Freeze später sogar sehr, sehr gut fortgesetzt.
Ja.
Mir gefällt Tropical Freeze auch noch ein bisschen besser insgesamt. Aber das heißt nicht, dass der erste Teil dann irgendwie schlechter geworden ist.
Finde die beide sehr gut.
Ja, präferierst du aus irgendeinem Grund die 3DS-Version? Gab es da noch irgendein Upgrade, was ich übersehe?
Nee, es war schon erstaunlich, dass es überhaupt so gut funktionierte. Ich glaube, die Framerate könnte sogar niedriger gewesen sein auf dem 3DS.
Ja, die Auflösung auf jeden Fall.
Also die kann man aber auch gut spielen, die Version. Ich habe die damals auch nochmal durchgespielt.
Für irgendein Donkey Kong-Spiel habe ich ein Affenkostüm angezogen bei Game One.
Wahrscheinlich für jedes Donkey Kong-Spiel.
Ich habe es nie wieder ausgezogen.
Ich glaube, es ist Tropical Freeze gewesen.
Das müsste Tropical Freeze gewesen sein. Ja, da weiß ich noch, dass ich ein Xylophon-Konzert gemacht. Ja, genau, das war das.
Es war so eine komische Zeit, in der wir einmal komplett freigedreht haben, weil wir sehr unterbesetzt waren in der Redaktion und wir viele richtig dumme Einspieler einfach immer gedreht haben. Ich möchte immer noch mal erwähnen, dass Tim Heinke und ich kurz davor waren, Toppel frisst Kries in diesem Beitrag unterzubringen mit einem Hund namens Toppel, der Kries frisst.
Aber es ist ja immerhin in der Moderation, wollte ich gerade erwähnen, reingekommen, ne?
Stimmt,
oder?
Ja.
Als Gag. Da haben wir doch Simon und Nils als alte Leute geschminkt. War das die Folge?
Es war Budi und Nils,
glaube ich. Als alte Leute geschwingt. Toppel frisst Kries.
Was war das letzte Thema?
Toppel frisst Kries.
Nee, Tropical Freeze.
Ach, du musst das immer so genau nehmen.
Zum Einstieg für den Beitrag hatte ich das Gorilla-Kostüm angezogen und dann so, ich habe Konzertpublikum gegengeschnitten, ja, und dann stand ich da vor Green und habe auf dem Xylophon Gorilla-Kostüm die Donkey Kong-Melodie eingespielt. Und nachdem ich die performt habe, live on tape, ja, wurde ich natürlich vom Publikum anstatt mit Rosen mit Bananen beworfen, hat mich gefreut.
Neues Spiel für die Wii U?
nicht das einzige Donkey Kong-Spiel, was wir Jump'n'Run-technisch hier drauf haben, sondern auch Jungle Beat ist dazu gekommen. Eines aus dieser ganzen New Play Control-Reihe. Es gab eine Handvoll Spiele, die dann vom GameCube angepasst wurden, steuerungstechnisch, wo es dann Sinn ergibt, vor allem weil Jungle Beat, das war das mit den Bongos.
Ne? Genau, und das ist ein richtig gutes Spiel tatsächlich. Das war eigentlich immer das beste Spiel für die Bongos, weil diese Donkey Konga-Spiele, diese Musikspiele, wo man getrommelt hat, die waren ganz nett. Da waren die Lineups aber nie so stark, der Songs. Aber Jungle Beat ein richtig cooles Jump'n'Run tatsächlich, was man eben dann hier umgestrickt hat, um es etwas konventioneller ohne die Bongos steuern zu können. Das ist ein schönes Spiel, wenn man es heute noch irgendwo findet oder nochmal nachholen will.
Ja, neben dem, das werden wir bei den anderen Genres nochmal sehen, New Play Control, die Pikmin-Spiele wurden darauf umgesetzt und Mario Tennis, will jetzt sagen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob da noch mehr dann waren, aber die auf jeden Fall wurden dann nochmal upgedatet. Kirby haben wir kurz erwähnt, das meines Erachtens wichtigere Spiel auf der Wii mit Kirby ist natürlich Kirby und das Magische Garn. Ein vor allem visuell sehr, sehr hübsches Spiel. Spielerisch ist es Kirby, muss man sagen.
Ich bin da, weiß ich gar nicht mehr, ob ich richtig bei dir bin. Ich würde fast sagen, dass Kirby Adventure Wii das bessere Spiel ist.
Wirklich?
Ja. Es ist also.
Es ist zu lange her, ich will dir ja auch nicht dagegen sprechen.
Ich finde das Magische Garn, das ist so ein super niedliches Spiel, aber es ist ein. Also es ist immer so, wie das immer ist bei Kirby oder oft bei Kirby und Yoshi-Spielen, sind die so sehr betulich und sehr unaufregend. Und ich fand Kirby und das Magische Garn immer so wirklich hübsch anzuschauen, aber schon sehr, sehr belanglos, auch in vielerlei Hinsicht. Und Kirby's Adventure war für mich so ein bisschen lebendiger und ein bisschen cooler. Ich mochte das einfach gerne. Ich finde es auch heute noch ein cooles Kirby-Spiel tatsächlich.
Aber kann ich verstehen, bei Kirby das Magische Garn war es eben, dass sie eine coole Darstellungsform sich, also eine gefunden haben, die tatsächlich funktioniert, dass das Spiel aussieht, als ob es gerade live gestickt wird auf den Bildschirm. Aber dementsprechend natürlich der Anspruch ein bisschen anders gelegt. Ich freue mich tatsächlich auch schon mal auf das Switch-Kirby-Game mit der Open World. Kirby Odyssey oder wie auch immer man es dann am Ende nennen wird, obwohl den Namen hat es schon, aber es wirkt so ein bisschen wie Odyssey mit Kirby drumherum. Und natürlich die Collection, die wir erwähnt haben, aber leider nur in Japan und in den USA erhältlich gewesen. So richtig reingekommen in Wario Land, The Shake Dimension, trotz der eigentlich recht hübschen Optik bin ich nicht.
Auch nicht. Könnte ich jetzt echt wenig zu sagen.
So ein bisschen merkwürdig mit den Wario-Games, würde ich jetzt sagen. Ne? Nachdem die als klassische Jump'n'Runs dann Wario Land 3 war ja noch quasi wie Super Mario Land 2 auf dem Game Boy, ja. So Jump'n'Run-mäßig. Und dann werden eher diese Suchen-Schatz-Game auf dem Nintendo, auf dem Game Boy Advance draus. Dann dieses ganz komische Wario-Game von Treasure auf dem GameCube.
Ne? Wie ist das denn? Ah, Wario World, ne?
Wario World, glaube ich, war das. Und Shake Dimension, das Interessante war Sidescroller und sehr schön gezeichnete Optik. Das hat ja diese hier sehr hübsche Comic-Optik, aber es war auch kein klassisches Jump'n'Run, will ich sagen. Ne?
Kann ich zu wenig dazu sagen
an der Stelle. Ich habe den Beitrag nicht selbst dazu gemacht, aber ich glaube, Kollege Töfs habe ich es dann aufgetragen. Mach du mal. Ne? Und der findet bei solchen Sachen natürlich dann auch entsprechend den Spaß, aber es war nie so etwas, was mich nochmal rausgeholt hat, weil es eben dann nicht in die klassische Richtung gegangen ist. Du kannst jetzt natürlich brühwarm alles über alle möglichen Sonic-Spiele dann erzählen.
Ich hoffe, du übernimmst das einfach.
Ja, okay, ich übernehme das.
Colors ist natürlich, verwechsel ich jetzt mit, was kam jetzt gerade neu raus?
Colors, das ist korrekt.
Ja. Und die anderen sind, Unleashed ist, glaube ich, Schrott, wäre jetzt meine Einschätzung. Schwarze Ritter und Geheime Ringe, würde ich sagen, waren so mittelmäßig.
Ja, Sonic Colors galt auch eben lange Zeit lang, also jetzt konnte man sich auch selber überzeugen mit den Remastern, die rausgekommen sind. Ich würde mal jetzt gucken, hoffentlich sind die Patches jetzt draußen, dass es auf der Switch besser funktioniert. Das war ja ungepatcht leider nicht ganz so geil zu Beginn auf der Switch, aber es sollte hoffentlich jetzt besser sein. Galt als eines der besseren, vor allem, weil es so ein bisschen schön dieses Gefühl und die Geschwindigkeit gekriegt hat, als auch mit dem Level-Design es funktioniert hat. Unleashed, zur Hälfte Schrott, würde ich sagen, weil bei Unleashed, da konntest du auch die Erwachsenen-Version auf den, in Anführungsstrichen, bei den größeren Konsolenspielen für ein besseres grafisches Erlebnis. Es war gemischt, einerseits das pfeilschnelle Sonic Jump'n'Run Gameplay, eben mit diesen Brawling-Einlagen, ne? Weil ab und zu hat sich dann Sonic in den Wehr-Igel verwandelt und dann war das schon fast so ein God of War-artiges Gebrawle, was nicht besonders gut umgesetzt gewesen ist. Ne? Und wenn du nur die Jump'n'Run-Passage nimmst, kannst du es wahrscheinlich gleichsetzen mit Sonic Colors. Das andere ist da weniger geil. Diese, man kann Sonic und der Schwarze Ritter und die Geheimen Ringe eigentlich zusammenpacken. Das war so eine Abart, die von den Sonic-Spielen rausgekommen sind, die eher so eine 3D-Rückperspektive mit einer tieferen Ansicht gezeigt haben. Und ich will jetzt nicht sagen, das sind nicht solche Autorunner oder sowas, aber sie setzen schon auf eine hohe Geschwindigkeit, wo du immer fast schon 3D-mäßig durch diese Level durchjagst.
Ja.
Ich habe die auch nur damals zum Launch gespielt, habe ich auch den Beitrag bei Game One dazu gemacht, aber das waren inhaltlich jetzt nette Adaptionen der Sonic-Idee an an die Switch, aber jetzt nichts, wo du sagen würdest, wow, das ist jetzt Jump'n'Runs Spitze, vor allem auf einer Konsole, wo du Mario Galaxy hast.
Mhm.
Dann eher Sonic Colors, wenn man jetzt nicht dann aktuelles genießen möchte. Und es gibt natürlich noch eines, aber das habe ich unter WiiWare dann verbucht. Du hast natürlich auch Sonic the Hedgehog 4, Episode 1,
oh Gott,
das spielen können.
Nur eins, zwei nicht?
Ich weiß gar nicht, ob eine Episode 2 dafür rausgekommen ist.
Für die Xbox habe ich eine zweite.
Hast du eine zweite? Mhm. Ich weiß nicht, ob sie auch für die Switch gab. Episode 1 hatte ich dann nur gesehen. Nicht geil. Und dann sowas nennen sie Sonic und Hedgehog 4, ey. Ihr könnt mich alle mal. Apropos Remakes, hatten wir schon mal kurz erwähnt, Remaster und Remakes. Es gab ein Remake von Clonoa auf der Nintendo Wii. Habe ich mir importiert damals sogar, bevor es zu Europa rausgekommen ist.
Ja, das wäre echt mal, ich bin regelmäßig traurig darüber, weil mir das Spiel wieder einfällt, dass das nicht mal irgendwie neu veröffentlicht das wird. Gerade, dass man das mal irgendwie, weil dieses Remake hast du halt nur auf der Wii und auch die Originalversion, also von 1 und 2 ist ein PlayStation 2 Spiel. Das könnte man mal neu rausbringen, weil ich bin mir jetzt auch immer unsicher, würde ich jetzt das Original nochmal spielen oder das von der Wii. Ich erinnere mich daran, dass auf der Wii war natürlich schöner grundsätzlich, weil es viel neuer war, aber stilistisch auch nicht alles verbessert im Vergleich zur PlayStation und es war noch sehr dumped down in gewisser Weise. Du hast sehr viel mehr Lebensenergie, die Bosse waren ein bisschen einfacher, du kannst es sehr viel schneller durchspielen als das PlayStation-Original, aber unabhängig davon sehr schönes 2,5D Jump'n'Run und es gab ein paar Jahre, es gab auch noch diese GBA-Spiele zwischendurch, da mochte ich Clonoa richtig, richtig gerne und habe mich immer gefreut, wenn ein neues Spiel kam. Ist halt leider jetzt auch schon wieder
2009 ist das Remake
rausgekommen. Also so, ne? Es gab schon mehr als ein Jahrzehnt kein neues Clonoa-Spiel mehr, wird es wahrscheinlich auch keins mehr geben.
Wahrscheinlich auch nicht. Du hast schon eigentlich da alles dazu gesagt, also man kann es auf jeden Fall spielen, aber auch das Original hat seine Existenzberechtigung auf der PlayStation, gab es auch in diversen Stores nochmal als Download sowieso nochmal zu haben. Ich bin sehr froh, dass ich mein originales PlayStation 2 Clonoa 2 noch daheim habe, was super gerne auch nochmal neu aufgelegt werden kann, gab es ja gar nicht irgendwo in Download-Stores und das ist echt so ein Game, was auch von hoher Auflösung mit dem Cell-Shading profitieren kann. Aber alles sehr hübsche Jump'n'Runs, 2,5D-Games, die gerne auch mal fortgesetzt, geremaked, geremastert und neu gemacht werden können. Und es ist auf jeden Fall für mich auch ein Must-Have, was die Jump'n'Runs auf der Wii angeht, wenn man keine andere Version hat. Viel Hoffnung. Ja, okay, Must-Have-Überleitung jetzt machen von Clonoa zu Mickey Epic. Mickey Epic war der deutsche Name und nicht Epic Mickey wie im Rest der Welt, ne?
Yep.
Warren Spector, das kreative Hirn hinter Ultima Underworld und Deus Ex, macht jetzt seinen Traum wahr und macht das ultimative Mickey Mouse Spiel. Hat er seinen Traum wahrgemacht, Fabian?
Ja. Das einen vielleicht schon, aber nicht den von den Spielern da draußen. Man muss es fairerweise sagen, so wie es ist, die Spiele sind beide nicht besonders gut. Ich habe bei dem zweiten Teil habe ich richtig viele weirde Erinnerungen, weil ich zum einen mich erinnere, ich musste das für Game One einen Beitrag dazu machen und ich hatte ganz viel Footage davon, wie Nils und Simon im Tonstudio waren und der eine hat eine Kuh und der andere einen Esel oder so eingesprochen und das habe ich da verbaut in diesem Beitrag und ich war auf einem Event zu dem Spiel im Vorfeld auch hier in Hamburg. Es war so ein Dinner mit ein paar Journalisten und Warren Spector und ein paar Leuten von den Agenturen, die da involviert waren und da saßen wir uns gegenüber. Ich habe diese Geschichte vielleicht schon mal irgendwo erzählt. Und das war so fancy loftmäßig und die Tische zwischen den Stühlen waren solche alten Altbautüren, die so ein bisschen, das waren keine glatten Türen, sondern die hatten auch mal so Einlassungen irgendwo, wo das ein bisschen schräg war dann und so. Und dann ist mir da zwischenzeitlich während des Essens mein Rotweinglas umgefallen und ich habe Warren Spector von oben bis unten mit Rotwein eingesaugt. Und es war mir so unangenehm und er fand es deutlich lustiger als ich. Er hat da sehr entspannt drauf reagiert, sehr professionell, aber ich habe das irgendwie nie vergessen. Und dann waren wir auch mal kurz bei Facebook befreundet und dann war auch alles cool, aber jetzt bin ich nicht mehr bei Facebook. Aber das sind so meine hauptsächlichen Erinnerungen zu dem Spiel. Ich wollte das damals auch durchspielen, Mickey Epic 2, aber nee, das war bestenfalls ein mittelmäßiges Jump'n'Run leider.
Ja, ich meine es nie selber, also weder eins noch zwei so richtig gespielt zu haben, wenn nur im Umfeld, wie wir es hier mal hatten. Da war auch das so eine Mechanik von wegen Einfärben von der Welt gegebenenfalls und auch Oswald, der Vorgänger von Mickey, hat auch irgendwie eine Relevanz gehabt, also die Figur, aus der dann Mickey Mouse entstanden ist. Ich kann auch nur ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte eben, dass das ein Projekt war, was er selbst gepitcht hat, na, wo er mal gefragt wurde, hey, was möchtest du gerne machen? Ja, wenn dann, was mit Mickey Mouse, wenn gerade seine aktuelle Firma da mit Disney zusammenarbeitet und hat ist dadurch rangekommen. Letzten Endes, ja, ich kann mich aber auch mehr daran erinnern, wie Leute eher enttäuscht oder nicht überzeugt davon gewesen sind.
Auch noch richtig krass, im Verlauf dieses Abendessens hat er quasi auf seinem Handy die Info bekommen, dass Disney Star Wars gekauft hat.
Oh.
Dann auch so, also, what the fuck?
Okay.
Disney just bought Star Wars und so. Und wir alle so, was los? Und das müsste, wann war das denn so?
Nee, das ging nicht 2014, oder? Früher.
Naja, wann kam denn Epic Mickey 2 raus?
Ich will sagen, dass es 2014 war, aber wir checken das nochmal.
Ich guck das mal eben nach.
Check da mal, genau. Zu Boring Spider kann ich auch maximal nur sagen, er hat, glaube ich, den besten Namen, den man dann auch eine Videospielfigur verarbeiten kann, weil ich bin mir sicher, ich habe irgendwo mal ein Game gespielt, wo es einen War Inspector gegeben hat.
Sogar.
Ganz großartig. Also wann war Mickey Epic 2?
Es kam raus am 18. November 2012. Und jetzt, wo ich es gerade lese, es wurde am Ende Oktober bekannt gegeben, dass Disney das quasi übernommen hat, den Star Wars Shizzle oder Lucas vielmehr. Und das kann sein, das war der Event, war 2 Wochen vor Release des Spiels, dass es da zusammenfiel, diese lustige Neuigkeiten. Schade, dass das Spiel dann nicht so toll war am Ende des Tages.
Genau, ich sehe gerade die Wikipedia-Seite zu Mickey Epic 1. Erstmals seit 1928 tritt auch die Comic- bzw. Cartoonfigur Oswald der lustige Hase, ein Vorgänger von Mickey Mouse, deren Rechte Disney erst 2006 wieder erlangt hatte, wieder in einer Disney-Produktion auf. Ja, ich müsste mir das, ich glaube, ich gebe mir das einfach mal, um zumindest mal nochmal, das wollte ich eh schon mal in einem anderen Rahmen machen, weil so Spielen, so alte Games, die man so ein bisschen eher nicht ganz oben in der Gunst stehen hat, aber in Erinnerung noch irgendwo im Kopf herumschweben. Ich wollte die nochmal mit heutigen Augen mir mal angucken. Hm. Na, was macht sowas oder wie schlecht ist eigentlich IT auf dem 2600? Antwort ist es sehr schlecht, aber so in der Hinsicht. Vielleicht ist Epic Mickey ja auch was dran, na, was man jetzt mit so viel Abstand dann besser zu schätzen weiß. Mickey Epic Let's Tap habe ich hier nochmal reingeschrieben, da kann ich gleich eine Geschichte zu erzählen.
Ja, mach mal, das war dieses mit dem, ich weiß es nicht mehr, erzähl du es, glaube ich, besser.
Also Let's Tap ist von Yuji Naka, dem Mitentwickler von Sonic, beim Sonic Team, der sich ja gegen Ende der 2000er, glaube ich, muss es gewesen sein, von Sega getrennt hat und dann sein Team Propi, P-R-O-P-E, gemacht hat, unter anderem, wo solche Spiele wie Let's Tap rausgekommen sind, Rodea the Sky Soldier und Kiwi the Ivy, glaube ich, war das eine noch, was wir auch noch nachher hier draufstehen haben und nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, ob Propi noch da mit drin hängt, aber du kannst die Linie bestimmt bis zu Balan Wonderworld ziehen.
Oh Gott. Das ist eine steile Abwärtslinie.
Reden wir gleich im Jahr, nein, nicht gleich, aber bald im Jahresabschluss-Podcast nochmal sehr ausführlich drüber. Oh. Ne? Was Spaß macht. Ich war auf einem Event. Ich habe den jetzt nicht eingesaut, den Yuji Naka. Ich bin nach London geflogen damals. Da gab es so ein Doppel-Event. Da gab es einerseits, da war er, Sega hat noch gepublished für ihn. Let's Tap hat er mitgebracht. Das war so eine Art Jump'n'Run, was eher als Autorunner, glaube ich, funktioniert hat. Du hattest so körperlose Schemen. Die sahen fast aus wie so Toiletten- oder Notausgangmännchen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ne? Die hatten alle mehr so Features, die dann mit eigentlich ziemlich cooler Musik durch bunte Levels gelaufen sind, die du aber nicht direkt gesteuert hast, sondern du hast eine Pappverpackung bekommen, die du dann vor dir hingestellt hast. Du hast darauf die Wiimote gelegt und dann hast du draufgehauen auf die Pappverpackung, sozusagen indirekt mit dem Draufhämmern deiner Finger auf die Pappverpackung, die Vibration an die Wiimote übertragen und dadurch den Laufrhythmus und Sprungrhythmus durch bestimmte Sachen bestimmt. Ist cool für einmal spielen, habe ich nie mehr als einmal gespielt. Auf dem Event, glaube ich, habe ich fast am meisten von dem Game gezockt. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht, war ein Doppel-Event, wo es auch nochmal um Sega Mega Drive Classics Collection, um die erste, glaube ich, da ging. Ja. Da habe ich noch eine schöne Schallplatte bekommen, das ist cool, ne, mit Mega Drive Musik drauf. Und da mit ihm gesprochen. Ich habe meinen Phantasy Star mitgebracht, damit er es unterschreiben kann, weil er hat für das erste Sega Master System Phantasy Star dann die Dungeons programmiert und so. Na? Und dann Foto und so weiter. Dann sagte er, du erinnerst mich an jemanden. Du erinnerst mich an die Glatzenmännchen aus dem Spiel hier. Und dann hat er extra für das Foto, was wir gemacht haben, weiß nicht, ob ich das in den Blogartikel nochmal reinmache, aber ich habe ein Foto mit Yuji Naka, wo er extra dann vor mir diese Plastikfigur von dem Männchen aus dem Spiel hält, weil er das so lustig fand, dass ich auch eine Glatze habe, wie die Glatzenmännchen im Spiel. Vielleicht hätte ich dann auch den Wein mitnehmen sollen und einmal da drüber kippen. Spiel selber, eine schöne Kuriosität. Aber na, gut, ne? Möchtest du die Pappe dann immer auch dabei haben? So eine ranzige Pappe, wobei du kannst jede Pappe wahrscheinlich jetzt nehmen,
wahrscheinlich,
ne? Ja. Mit ein bisschen Luft da, um die Dinger zu spielen. Der Schattenläufer, Shadow's Tale. Ganz coole kleine Sache.
Lange im Schrank stehen gehabt, nie richtig gespielt. Ich weiß natürlich, was das war. Es war mit so einem Schattenmännchen ein 2D-Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel. Aber ob das jetzt gut war oder wie es genau ablief, weiß ich gar nicht.
Ja, ich kann mich auch so nur dran erinnern, ohne inhaltlich qualitative Aussagen zu treffen. Oh, war geil oder so. Es war jetzt nicht eins meiner Lieblingsspiele, das ich tausendfach durchgespielt habe. Was ich habe es eine Zeit lang gespielt. Du hast, ich meine, so Jump'n'Runs, wo Schatten nochmal wichtig ist oder dass du mit Schemen arbeitest. Du hattest ja auch bei Donkey Kong Country ein bisschen so diese Level, wobei du da den Charakter direkt gesteuert hast. Hier war es ja so, dass du im Hintergrund dann Schatten gesehen hast und der Schatten dann den Level gebildet hat. Mhm. Gibt es auch ein paar aktuelle Konzepte, die sowas dann auch nochmal mitnehmen, die das drum machen. War eigentlich eine coole kleine Idee, gab sogar als Retail eben, dass man sich ins Regal stellen kann. Können wir vielleicht nochmal ein bisschen Ausschau halten, weil es sind so diese wie exklusiven Sachen, die man gerne so ein bisschen aus dem Auge verliert. Ja. Ne? Bei sowas, wo ich mir wünschen würde, warum gab es davon nicht eine Steam-Version? Dann hole ich mir das wenigstens in einem Sale für einen Euro. Hier musst du noch eine Wii oder eine Wii U aufgebaut haben und die Disc hier irgendwo holen, um es dann noch zu spielen. A Boy and His Blob wurde, glaube ich, sowieso noch mal mehrfach re-released. Das war ja das Remake des NES-Klassikers. Hm. Na, mit sehr hübscher neuer Optik. Ja,
finde ich auch. Das Highlight so. Aber schon auch ein nettes Spiel.
Ja, das war immer das Süßeste war, wenn du deinen Blob umarmt hast mit dem Button.
Ah, oh, stimmt. Das konnte man machen.
Das war immer so nett. Ja, im Original das ist so ein indirektes Puzzlespiel gewesen. Du warst ein Junge und hast Jelly Beans dann verfüttert an einen formlosen Blob, der sich dann verwandelt hat. Mit der Orange wird er zur Leiter, mit dem anderen wird er zum Jetpack, was auch immer man da gemacht hat. Und das hat das Konzept natürlich nochmal mit übernommen. Allerdings die Optik wesentlich, wesentlich hübscher und comichafter gemacht. Na, und es ist nochmal re-released worden. Es ist zum Glück kein Spiel, was auf der Wii hängen geblieben ist. Wenn man sich angucken will, findet man es in diversen anderen Plattformen. Die Blob 2 ist auch auf der Switch rausgekommen, habe ich zuletzt gesehen. Oder die Blob-Spiele.
Ja, der zweite Teil echt auch noch?
Ja, ich glaube beide sogar.
Ne? Mochte ich gerne. War auch so ein, also wie unschwer zu erraten, ist man hier auch so ein Blobwesen und es geht auch darum, die Spielwelt einzufärben, so was viele andere Spiele auch kopiert haben. Mochte das gerne. So
holländisches Team ist gewesen, ne?
Ja, die beide rausgebracht hat. Ganz netter Humor, sah schön aus, hat sich ganz gut gespielt. Keine überragenden Spiele beides, aber schon sehr solide, spaßige Spiele einfach für zwischendurch, die später auch dann, glaube ich, zumindest auf Xbox auch passieren, wahrscheinlich auch auf alle anderen Plattformen.
Müssen auch anderswo überall rausgekommen sein. Wie gesagt, auf der Switch kann man sie sich auch, die sind gerade, wo wir es aufnehmen, in einem der vielen Black Friday Sales, habe ich die auch nochmal entdeckt.
Ach stimmt, gibt es für die Switch tatsächlich sogar,
ja. Da gibt's ordentlich was von Rayman Origins rausgekommen. Ne, ich dachte erstmal, war das nicht auf der Wii U? Ach nee, ich denke an den Nachfolger dann, ne? Das war Legends, aber das Origins war ja so nicht 2,5, das war schon richtig 2D, ne?
Ja.
Wiedergeburt von Rayman sozusagen, ein bisschen angelehnt vielleicht an die ganz, ganz alten Rayman-Sachen, aber ein sehr schönes und sehr tolles Champion.
Ja, super wieder. Gut. Habe ich komplett durchgespielt, damals Legends, später auch dann. Toller Titel. Keine Frage.
Legends war mehr, hatte das erste Origins schon diese kleinen Multiplayer-Geschichten, die du machen kannst, so Kopfball spielen und sowas, oder war das eher so der Multiplayer, der bei Legends dazugekommen ist?
Gute Frage, das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe mich eben gerade gefragt, ob Origins auch so sehr auf die Wii zugeschnitten war wie später Legends, weil Legends war ja dann später so ein Vorzeigetitel für die Wii U, der dann erst später auf die anderen Plattformen kam, wo man ein bisschen ein paar Sachen verändert hat. Ich glaube, das war hier nicht der Fall, aber dennoch, tolles Spiel, muss man aber nicht unbedingt natürlich auf der Wii spielen, gibt es auch für alles andere.
Wird man für die anderen Sachen bekommen. Es gilt zu einem Teil auch für das Simpsons-Spiel. Ich habe das mal hier mit reingenommen. Kam ja um den Dreh zum Film, so 2007, 2008 oder sowas raus. Die Simpsons tatsächlich in einem ganz netten 3D-Jump'n'Run, will ich sagen.
Ja.
Ich kenne insbesondere die 360-Fassung, hatte ich damals hier auch für die Sendung behandelt, die so wie der Film so einen eigenen Plot mit vielen kleinen Gags gefunden hat, inklusive dem legendären Satz, ich bin Will Wright, ihr Penner.
Das können Sie nicht tun!
Klar kann ich das. Ich bin Will Wright, du Penner. Wenn es bald ein neues, besseres Simpsons-Spiel als eures gibt, dann werde ich euch auch noch vernichten.
Also die haben viel Gag und Humor in die Videospiel-Level reingemacht, die nicht nur an die Serie angelehnt gewesen sind, sondern auch Meta-Kommentar zu Videospielen an sich.
Mhm.
Na, wer Simpsons-Fan ist, kann sich das gerne mal geben.
Aber das gibt es doch nicht mehr als Download, oder?
Nee. Bezweifle ich. Ne? Also du konntest als Retail holen und da hängen wahrscheinlich so viele Lizenzgeschichten zusammen, dass es auch nicht als Download nochmal kommen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wii-Version so viel anders als die 360 oder PS3-Version oder so gewesen ist. Ich kenne es eben nur von der 360 hier. Ich kann mir vorstellen, es ist das gleiche Game mit schlechterer Grafik.
Gab es auch auf PS2 wahrscheinlich, orientierte sich dann eher an der Version.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab es nicht auf PS2.
Doch, ich habe die Seite bei EA gerade offen.
Ja? Wirklich?
Wundert mich auch gerade. Gab es Nintendo DS übrigens auch.
Okay, das Nintendo DS kann ich mir eher vorstellen, so als Port, aber von der der PS2-Version habe ich nie was gehört. Das muss ich mir unbedingt mal checken. War mir echt überhaupt nicht gewusst. Ich dachte, da gab es nur die Sachen wie diesen GTA-Klon oder das Crazy Taxi-Ding.
Ja, es mir kommt auch gerade ein bisschen komisch vor, weil es auch schon 2009 ja erst rauskam. Ja,
so, da kamen doch nur noch FIFA-Spiele für PS2 raus.
Vielleicht ist das ein Fehler auf der eigenen Seite von EA.
Das kann, EA weiß doch nicht Bescheid über sowas. Die müssen bei uns mal fragen, wie das funktioniert. Skylanders habe ich hier mal eins mit reingeworfen. Es war natürlich der große Reigen. Was machen wir mit dem Restplastik von Guitar Hero, das sich nicht mehr verkauft? Machen wir Skylanders draus. ist natürlich eine Serie, die nicht nur auf der Wii dann sehr vorherrschend gewesen ist. Quasi Spin-Off-Universum zu Spyro the Dragon. Mhm. Aber mit Sammelplastikfiguren und Sachen, die du an die Wii anschließen kannst. Das waren diese komischen Podeste, wo du dann deine Plastikfiguren reinpackst und dann kannst du da Videospielcharaktere draus haben. Mhm. Na, war eine Zeit lang ein richtig großer Hype drum.
Total.
Ja, mega erfolgreich. Ich muss mal gucken, ich habe auf jeden Fall länger irgendwelche Teile gespielt, weil damals habe ich eben noch für die Zeitschriften für Kinder dann Videospielzeitschriften für Kinder geschrieben und wenn ich nicht das x-te Naruto-Kampfspiel testen durfte oder Bakugan oder sowas, dann war es häufig Skylanders. Das Einzige, was ich da schade fand, war es, dass Spyro an sich da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Hm, ne? Was ich hier nicht so groß notiert habe, es gab natürlich dann auch so die Crash-Spiele, die zu der Zeit rausgekommen sind, ne? So die Crash of the Titans oder wie das Zeug dann heißt, natürlich aber auch auf allen Plattformen gewesen sind. Die fand ich aber jetzt im Wii-Kontext nicht so wichtig, dass ich die da reinschmeiße. Skylanders ist da leider, muss man sagen, schon wichtiger, ne? Ja. Auch wenn es nicht im klassischen Jump'n'Run entspricht. Drawn to Life, das habe ich jetzt nur in der Auflistung gesehen. Mir ist der Name bewusst, aber ich habe es nie gespielt.
Ja, das war so ein Spiel, wo du selber Figürchen und Gegenstände malen konntest, die da zum Leben erwacht. Das war auch so eine Reihe, die eine Zeit lang recht beliebt war. Es gab es erst auf dem DS und dann wurde später das Wii-Spiel, hatte noch den Untertitel The Next Chapter. Mhm. Und ja, ist, glaube ich, ein ganz solides Spiel gewesen. Es war, glaube ich, dann schon ein bisschen abgenutzt, als es auf die Wii tatsächlich kam. Mhm. Kann man sonst nicht viel mehr zu sagen. Ganz nettes, putziges, kleines Spielchen, aber muss man jetzt heute auch nicht mehr nachholen.
Ja, ich werde mir eben im Nachhinein, das mache ich ja immer, wenn wir solche vor allem Konsolen-Podcasts machen, ich bin irgendwie so ein bisschen scharf immer drauf auf so Exklusivtitel, die nur auf einer Plattform gewesen sind, also in der Form oder speziell die Version gewesen ist, die du dann eben nicht nochmal abwärtskompatibel oder anderswo zocken kannst. Habe eben zuletzt für die 360 und die PS3 nochmal viel günstig geholt, sowas wie Knights Contract, auch wenn es kein Hammerspiel ist, aber ich finde es einfach sehr spannend, solche Exklusivsachen zu sehen. Du findest ja auch einiges Zeug, was ich auf jeden Fall mal nachholen will, auch wenn es jetzt nicht bei den Jump'n'Run ist, aber kannst du dich noch an Koro Rimpa erinnern, von Konami gepublished.
War das sowas ähnliches wie,
Na?
War es was mit Kugeln?
Ja, Kugeln. Ja, 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 das war das Murmelspiel.
Ja, ja, stimmt.
Wo du so Murmeln durch Labyrinthe gelenkt hast und wo du sagst, okay, da kannst du die Bewegungssteuerung tatsächlich cool benutzen. Das sind so Sachen, die es dem nur auf der Wii gegeben hat. Ne? Und gerade sowas finde ich dann mega spannend, solche Sachen sich nochmal anzugucken. Und Drawn to Life wäre vielleicht auch so ein Titel, den ich auf anderen Plattformen nie so richtig erlebt habe.
Ja.
Das nächste habe ich auch mal unter Jump'n'Run reingetan. Ja, es ist ein Side-Scroller, hast natürlich auch einen großen Action-Faktor, aber ich kenne es auch von der, ist es PSP oder Vita gewesen? Ich glaube, Vita war sonst die Version später, die gekommen ist. Muramasa, The Demon Blade, aus dem ganzen, das waren die Leute auch, die Odin Sphere, glaube ich, gemacht haben, damals. Stimmt. Also diese sehr schöne 2D-Grafik, die aber nicht so schön animiert, weil sie, wie sie animiert sein könnte. Die hatte manchmal ein bisschen so diese bewegten Sprites, wenn du dich erinnerst. Sprite-Manipulation ist, glaube ich, das richtige Wort, wo nicht jede Animationsphase neu gezeichnet wird, sondern man sieht so ein bisschen dieser Flash-Ding, wo wie bei Flash-Grafiken früher, wo die Charaktere für Bewegungen einfach pumpen, die Sachen. Ja. Nichtsdestotrotz, so ein schöner Side-Strolling-Jump'n'Run-Slasher mit japanischer Mythologie, Dämonen, sehr hübsche Anime-Optik. Konnte man sich aber auch nicht nur auf der Wii, sondern auch auf irgendeinem der Sony-Handhelds geben. Ich will sagen, es war die Vita dann später. In einer abgedateten Fassung. Rodea the Sky Soldier, relativ, habe ich hier auch mal reingetan. Ich habe mir das zuletzt noch mal geholt, tatsächlich.
Wo kann man das denn holen?
Du musst die Wii U-Version kaufen.
Ach ja, stimmt.
Ja, das ist auch so ganz merkwürdig. Wie gesagt, eins der Spiele von Propi, also von Yuji Naka und so weiter. Inoffizieller Nachfolger, sagen wir mal, zu Knights. Es hat auch dieses eher 3D, fliegt durch die Gegend, aber du kannst da, also so ein bisschen so Flug-Action und ausweichen, aber auch auf dem Boden Nebensachen anstellen. Mhm. Interessanterweise, es wurde eine Wii U-Version davon gemacht, aber es gab auch eine Wii-Version, die ein komplett anderes Spiel gewesen ist, was aber parallel mit der Wii U-Version gemeinsam verkauft wurde. Mhm. Ich glaube, genau, ich habe es mir nochmal geholt, weil ich mich dran erinnert habe, als ich Balan Wonderworld dann gezockt habe. Das wolltest du ja eh nochmal in der Sammlung haben einfach und zum Glück war es nicht zu teuer. Mhm. Es gibt auch eine 3DS-Version, die, glaube ich, nochmal anders ist,
ja, gibt's,
wenn man es haben möchte. Aber da in dem Zusammenhang können wir auch das Knights, die Knights-Fortsetzung reinwerfen. Es gab nämlich ein Knights 2 oder Knights Journey into Dreams.
Gut?
Nee. Ich weiß auch nur, dass ne, weiß ich auch noch im Kopf. Ich weiß, dass ich zu der Zeit angeschaut habe. Das war so um den Dreh, wo eins dieser Sonic und der Schwarze Ritter so um den Dreh da rausgekommen ist. Aber ich habe es auch an anderer Stelle auch schon mal zugegeben oder so. Ich bin zwar Sega-Fan, aber auch ich kann mir Knights nicht schönreden. Das Saturn-Game. Also es war nie so richtig meins.
Auch nie. Habe ich mal durchgespielt, irgendwann aus historischem Interesse, habe es aber auch nicht richtig gut gefunden.
Ja, ich habe da aber so einen richtig stumpfen Gag zuletzt bei Twitter dazu gemacht. Kennst du das Lied Knights in White Satin?
Ich habe das bestimmt im weißen Saturn, ne?
Ja, ich hab dann gefotoshoppt einen weißen Saturn und eine Knights-Disc. Knights in White Saturn.
Finde ich nicht schlecht.
Habe ich draus gemacht. Da habe ich lang dran gesessen. 20 Minuten.
Das war das, wo du die 2 Wochen krank warst.
Ja, krank, genau. Die Anführungsstriche konnte man hören. Ja. Geradezu hier. Ivy the Kiwi haben wir nochmal erwähnt, auch eins der Propi-Spiele, die hier drin sind. Sidescroller wurde so ein bisschen, das hätte fast schon besser nur auf dem DS gepasst. Yeah. Du hast ein kleines, bewegliches, ja, das war so ein Kiwi, also nicht die Frucht, sondern der Vogel, wie bei den New Zealand Story-Spielen. Mhm. Der ist automatisch durch Level gelaufen und du hast so Begrenzungen gemalt mit der Remote und hast die dann umgelenkt. Habe ich sehr häufig in den Grabbelkisten gesehen, muss ich sagen.
Ja, Tough Cell. Wahrscheinlich sagen.
Genau. Mini Ninjas habe ich hier noch stehen. Eigentlich ein ganz cooles Spiel. Gab es auf vielen Plattformen. War von IO Interactive, also den Hitman-Leuten.
Ja, stimmt.
No? Kann ich mir auch noch sehr gut dran erinnern. Ich habe die zu Kenan Lynch damals interviewt in Dänemark. Mhm. Da hatten sie tatsächlich schon daran gearbeitet an dem Spiel. Und ich musste die Kamera ausmachen, weil da schon dann Sachen in dem Studio in der Tour herumhingen, damit ich bloß nichts von Mini Ninjas spoile.
War ein bisschen Hype vorher durchaus drum auch da. Als das Spiel aber rauskam, war es, glaube ich, nichts Besonderes.
Ja,
ne?
Es war okay. Ne? War so Third-Person-Jump'n'Run mit so kleinen, knuffigen Ninja-Figuren. Ja. Gefiel mir auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt diese ganz Billo-Sachen wie Ninja Breadman oder sowas mitnimmst. Das war ganz großer Käse. Das hatte immerhin noch Budget und eine gute Spielbarkeit. Es gibt noch ein vergleichbares Game aus der PS2-Xbox-Ära. Kennst du noch iNinja?
Ne? iNinja? Nee, müsste ich jetzt nachgucken.
Ich glaube, es hieß iNinja. Ich checke auch nochmal nicht, dass ich den Namen durcheinander bekomme. Aber dann ging es eher um einen Ninja.
Ja, iNinja, ja, ich sehe jetzt gerade.
Es war ein ziemlich gutes Spiel. Mal sehen, ob es noch in der Abwärtskompatibilitätsliste gelandet ist. Zumindest die Xbox-Version. PS2, Xbox und da. Aber Mini Ninjas ist was man sich nicht nur auf der Wii geben kann. Gibt es auch für andere Varianten. Dann habe ich mal zusammengetan, weil ich da selbst gar keinen Überblick habe. Natürlich die ganzen Lego-Games mit Lizenzen, die Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars. Bestimmt verpasse ich da irgendein großes Franchise, was da wichtig gewesen ist. Whatever, die muss man nicht auf der Wii spielen. Ja. Gute Spiele, aber muss man nicht auf der Wii entsprechend haben. Death Junior hat mich persönlich überrascht, weil das kenne ich nur von der PSP her. Mhm. Da hast du ja so eine comicartige Fassung des Todes gespielt, bei der du da Jump'n'Run-mäßig rumgelaufen bist. Es gibt auch eine Variante, Root of Evil müsste der zweite Teil sein, will ich jetzt sagen, der nochmal auf die Wii umgesetzt wird. Interessant, das war ja so mal eine Sache, wo die PS2 nicht mehr als Plattform rentabel war für viele. Ne? Mhm. Es gab manche Spiele, das sind Sachen, die sind dann rausgekommen für PS3 und 360, aber andere waren dann auf Wii und der PSP. Dann waren die gleiche Version, wo du eine PSP und eine Wii-Version hattest, quasi als vergleichbare Sachen. Ich kann mich in dieses Mercury Meltdown zum Beispiel erinnern, das auch.
Stimmt. Oh, ja.
Sowas hat er nicht. Das müsste auch Death Junior sein. PSP und Wii waren nah beieinander. Und ich habe hier noch reingeworfen, Bradman The Brave and the Bold, das Videospiel. Könnte man auch fast Beat'em Up dazu sagen.
Ja, no? Das habe ich auch lange im Schrank stehen gehabt. Habe ich auch mal gespielt. Das ist ganz cool. Wenn man diesen The Brave and the Bold-Stil mag, diesen etwas altmodischeren Comic-Stil.
Bisschen parodistisch angelegt.
Jetzt sag mir mal kurz, ich habe es nicht nachgeguckt, das war Way Forward, ne?
Das müsste Way Forward sein, genau. Und da kann man sich ja eigentlich fast zu 100% darauf verlassen, dass die was Sinniges da verbauen. Ich will nicht sagen, dass jedes Spiel von denen mir super duper gefällt, aber in den meisten Fällen Way Forward kann nicht so viel falsch machen.
Das stimmt.
No. Das wären die Jump'n'Runs, die ich rausgesucht habe. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Punkt gefunden, es sei denn, ich habe bestimmt was übersehen. gesehen, aber das kannst du beim nächsten Mal gerne noch anführen.
Du, ich kann für euch da draußen schon mal sagen, da kommt noch eine solche Lawine an Genres und Spielen jetzt nach. Ich habe gerade das Gefühl, die Wii ist eine absolute Hammerkonsole, wenn ich noch sehe, was hier noch alles kommt. Aber das sollten wir tatsächlich diese Büchse der Pandora jetzt heute nicht mehr aufmachen.
Diesen Turm der Pandora meinst du?
Ja.
Um da bei der Wii zu bleiben. Da bin ich absolut bei dir, Fabian. Danke, dass du dir die Zeit genommen
hast.
Sehr gerne. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht direkt gleich den zweiten Teil als nächsten Podcast hier folgen lassen, weil gerade, wo wir es aufnehmen, stehen dann auch die Jahresabschluss-Talks an und wir müssen ja auch mal adäquat das Jahr 2021 besprechen und sagen, wie hoch in unser Top 10 dann Balan Wonderworld landet oder nicht. Spoiler, gar nicht. Aber die werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen vorpacken. Aber Fabian, ich hoffe, dass wir demnächst noch mal zusammenkommen und dann den Rest, der, wie du auch gesagt hast, bevor ich das wieder zusammengestellt habe, man verliert aus dem Auge, dass es doch wieder so viel cooles Zeug auf der Wii gegeben hat, kommt vielleicht noch mal eine größere Wertschätzung im Nachhinein. Ne? Weil es so eine Konsole ist, die gern mal so ein bisschen hintenüberfällt. Vielleicht, weil die Wii U auch so einen schlechten Nachgeschmack noch mal dazu reingepackt hat. Auch die Wii U hat natürlich nicht schlechte Spiele, aber die war ja schon ein ziemlich großer Abfall der Qualität, nicht Abfall das Wort an sich für die.
Ja.
Okay, wenn ihr da draußen gerne noch mehr Sachen hören wollt, Rocket Beans TV kommt ja auch jede 2 Wochen dann ein neuer Plauschangriff, dem ihr zuhören dürft. Und denkt dran, das Archiv auf plauschangriff.de ist natürlich auch dann schon zu einem guten Teil gefüllt, wird natürlich in Zukunft mehr gefüllt, dass ihr auch die ganzen alten Podcasts aus der Vergangenheit nochmal hören könnt, inklusive natürlich den 15 Jahren N64, die wir unter anderem aufgenommen haben, oder GameCube oder den ganzen anderen Handhelds, die wir haben. Wir müssen fast dann alle Nintendo-Konsolen durchhaben, irgendwann mal.
Müssen wir neu rausbringen langsam.
Ja, dann die Switch machen wir noch und dann reicht's.
Game & Watch besprechen wir noch einzeln dann.
Oh ja. Ja, alle 50? Hast du alle 50?
Ich habe 48 tatsächlich.
48?
Nee, Quatsch, ich habe gar keins mehr davon.
Gar keins. Nein. Doch, du hast noch das Super Mario Game & Watch, hast du nicht verkauft.
Das habe ich, glaube ich, noch,
ja. Oder das Zelda Game & Watch, was ich gerade in der Hand habe. Muss ich mir auch mal angucken. Gut, dann danke ich der Fabian.
Ja.
Wir bedanken uns bei euch und wir sagen Tschüss.
Tschüss.